Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag wünsche ich. Jeden Tag fallen in Deutschland 4.500 Tonnen Elektroschrott an. Also alte Handys, Computer, Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, was auch immer da den Geist aufgibt, landet auf dem Schrott. 4.500 Tonnen jeden Tag. Ich glaube, das ist eine gigantische Verschwendung an Ressourcen und auch eine massive Umweltbelastung. Und vielleicht wäre ja eines der vielen Gegenmittel, also nicht nur, dass diese Objekte, diese Dinge, diese Geräte vielleicht ein bisschen länger halten, sondern dass man sie einfach auch reparieren kann, statt sie wegzuwerfen. Nur wie? Wie reparieren und wer kann helfen? Und wie gehe ich es am besten an? Das ist unser Thema heute Vormittag hier bis 11. Gelebte Nachhaltigkeit. Reparieren statt wegwerfen. Wie halten Sie es, wenn bei Ihnen ein Gerät den Geist aufgibt? Schmeißen Sie es gleich weg oder versuchen Sie es zu reparieren selbst oder gehen Sie vielleicht in ein Reparaturcafé, wo man sich trifft mit anderen Menschen oder versuchen Sie es einem Elektrohandwerksmeister zum Beispiel in die Hand zu drücken oder überhaupt einfach, dass Sie es versuchen zu reparieren, es wiederherzustellen, möge es auch noch so alt sein. Erzählen Sie uns vielleicht auch von Ihren Lieblingsgeräten, die Sie vielleicht sogar schon über die Jahrzehnte jetzt durch eine Reparatur noch weiter nutzen konnten. Und können Sie selbst reparieren? Hat's geklappt? Oder achten Sie überhaupt beim Kauf von Neugeräten darauf, dass die gut reparierbar sind? Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns gerne, schicken Sie auch gerne vielleicht ein Foto da von dem Gerät, was Sie haben. gespräch@deutschlandfunkkultur.de gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und bei uns sind zwei Menschen, die sich sehr gut mit Reparaturen auskennen. Ein Mann aus der Praxis, ein Elektrohandwerksmeister, der seit 40 Jahren eine Firma betreibt, die nichts Neues verkauft, sondern nur repariert. In Ingelheim bei Mainz, nämlich Heinrich Jung. Schönen guten Morgen, Herr Jung.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr. Und Tom Hansing ist hier bei mir vom Runden Tisch Reparatur. Er ist selber Soziologe, aktiv in dem Netzwerk von Reparaturcafés und vor allem will auch ein Recht auf Reparatur. Schönen guten Morgen, Herr Hansing.
Schönen guten Morgen, Herr Balzer.
Herr Jung. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herr Jung, Sie reparieren seit 40 Jahren, machen nichts anderes, verkaufen keine neuen Geräte. Was war denn Ihre letzte Reparatur?
Meine letzte Reparatur, gestern eine Spülmaschine. Da war die, das Einlaufventil kaputt und der Schwimmerschalter in der Bodenwanne. Schwimmerschalter habe ich in den Gebrauchten eingebaut und das Einlaufventil neu. Das ist ein echtes Verschleißteil.
Mhm. Und das ging schnell und brauchte nicht allzu viel Einsatz.
Ja, das ist eine lösbare Aufgabe. Und das wird hier in der Sendung wahrscheinlich öfter noch zur Sprache kommen. Mein Credo ist, je älter eine Maschine, umso eher lohnt sich eine Reparatur. Warum? Naja, ein älteres Gerät hat bewiesen, dass es alt werden kann. Und wenn das kein Statement ist, dann weiß ich nicht.
Mhm. Was muss denn ein Gerät haben, dass es überhaupt reparierbar ist?
Ja, von außen und am Anfang, wenn man sowas neu kauft, kann man das kaum wissen. Aber eine einfache Faustregel, die auch jeder Laie sofort nachvollziehen kann, ist, je komplizierter ein Gerät, je mehr Funktionen, je mehr Schnickschnack nenne ich es mal, umso komplizierter ist auch dann später die Reparatur, umso wahrscheinlicher sind die Ausfälle und umso teurer wird die Sache, wenn es kaputt geht.
Sie haben insgesamt, ich weiß nicht, ob Sie es wirklich gezählt haben, aber über 30.000 Geräte in den letzten 40 Jahren wieder in Gang gebracht, ne?
Ja,
das ist ja schon eine ganze Bewegung.
Also ich mache in meiner Firma, wir sind zu viert, ja, und da mache ich jedes Jahr eine komplette Statistik, eine Auswertung von den Geräten, die ich im letzten Jahr eben allesamt repariert habe und auch die Erfolgsquote ermittle ich und wie oft ich ohne Ersatzteil auskomme, also eine Reparatur machen kann, ohne dass ich ein neues Ersatzteil einsetzen muss. Und deswegen weiß ich auch schon relativ gut, was wir so schaffen im Jahr. Im letzten Jahr waren das ungefähr 3.500 Geräte, von klein bis groß.
Wie hoch ist denn die Erfolgsquote? Wie viel kriegen Sie repariert?
Das ist natürlich unterschiedlich. Also mein Hauptgerät ist die Waschmaschine. Da schaffen wir über 80%, können wir da reparieren.
Bei den modernen Geräten, ja? Auch bei den hochelektronischen, zum Teil vernetzten Geräten?
Ja, ist sicher. Das ist eine Frage des Einsatzes. Also ich bin ja, wie soll ich sagen, Anwalt meiner Kunden, wenn man so will. Das heißt, ich stehe auf derselben Seite wie meine Kundschaft und auf der anderen Seite, da stehen die Hersteller. Und auf der anderen Seite, diese Hersteller, die wollen verkaufen. Ja? Und das ist der Grund, warum ich aus Prinzip never ever irgendein neues Gerät verkaufe. Aus Prinzip niemals kommt das vor. Bei mir gibt es nur Reparatur. Das heißt, ich bin Anwalt für die Reparatur.
Mhm. Tom Hansing, das sind Sie ja auch, also wir sind jetzt vielleicht nicht in der Reparaturpraxis, aber zumindest sind Sie ja auch ein Anwalt für die Reparatur. Sie wollen da mit Ihrem runden Tisch Reparatur und auch mit der Anstiftung, wie sie heißt, die selber machen fördert, ein Recht auf Reparatur. Das wird ja auch politisch gerade diskutiert. Da gibt es ja auch durchaus Gesetzesinitiativen. Darüber reden wir auch noch gerade auf europäischer Ebene. Aber vielleicht erstmal an Sie die Frage, wie sieht das in Ihrer Praxis eigentlich aus? Jetzt mal so Sie als Privatmensch, wie viel reparieren Sie eigentlich?
Also meine letzte Privatreparatur war gestern erst meine Waschmaschine.
Ach tatsächlich, da sind wir wieder bei der Waschmaschine.
Und tatsächlich gebe ich Herrn Jung da recht. Ich habe so eine alte Miele-Waschmaschine, rotes Lämpchen, Ablauf prüfen. Und tatsächlich ganz simpel, ich habe die Maschine rausgezogen, etwas aufgebockt, das etwas mufflige Wasser abgelassen und geguckt, was ist denn da? Da gibt es so ein links unten so ein Ablauf-Dings, das man aufschrauben muss. Da kann man dann reingucken und tatsächlich hatte sich da irgendwie so ein Kleinteil verklemmt. Also nichts kaputt, sondern einfach die Waschmaschine hat gesagt, guck mal nach. Es war also eine Art Aufforderung zur Wartung und Pflege meines Gerätes, das ich da benutze. Und das war ganz einfach. Ich habe das Teil, ein Haarball, ich gebe es zu, recht eklig, entfernt, das Ding wieder zugemacht, die Waschmaschine zurückgestellt und sie tut wieder ihren Dienst. Und das tut sie schon ganz lange. Die habe ich schon vor über 10 Jahren gekauft und auch gebraucht. Also reparieren ist möglich, ist mal das erste Statement, das ich hier sagen möchte. Und das praktizieren sehr viele Tausende von Menschen auch in den Reparaturcafés. Mhm. Ein Reparaturcafé ist eine temporäre Veranstaltung, die mehr oder weniger regelmäßig stattfindet an unterschiedlichen Orten. In einem Gemeindezentrum, im Jugendclub, im Biergarten, im Vereinsheim. Also es ist nicht zwingend notwendig, das in irgendeiner Werkstatt oder so zu machen. Die Idee ist, Menschen mit Reparatur-Know-how treffen auf solche Menschen, die kein Reparatur-Know-how haben, aber kaputte Gerätschaften, Dinge des Alltags, also Alltagsgegenstände. Und die probieren dann in entspannter Atmosphäre für ein paar Stunden gemeinsam diese Dinge wieder zum Laufen zu bringen.
Das heißt, es kann auch Spaß machen zu reparieren, vielleicht gemeinsam auch zu reparieren, ins Gespräch zu kommen, ist ja vielleicht auch ein sozialer Vorgang, wo man sich ein bisschen austauschen kann. Und es ruft an aus Braunschweig Mandy Wiechmann. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich rufe an, weil ich einen Trockner repariert habe. Das war so, dass er kaputt gegangen ist, 2 Tage nach Garantieende. Und ich dann dort mich auf die Suche gemacht habe nach dem Fehler. Es hat 1 Monat gedauert.
Wie haben Sie es genau gemacht?
Also, ich habe erstmal die Gebrauchsanweisung mir zugelegt. Zu Gemüte geführt und geguckt, habe dort dann alles, was da man an Fehler beseitigen könnte, gemacht, aber sie lief immer noch nicht. Und sowas lässt mir dann auch keine Ruhe. Ich kann dann kaum einschlafen. Denk dann darüber, wo ist der Fehler, weil das Ding ist ja, es sind ja Ressourcen, die da stehen und ich kann ja nicht nach 2 Jahren, nur weil die Garantie abgelaufen ist, den Trockner wegschmeißen.
Von also, 2 Tage nach der Garantie, ne? Es ist ja fast immer so, oder? Tage. Es ist das doch ist, fast immer so.
Das ist so, also mein Mann und ich, muss ich sagen, wir sind Angwa Roots aus Braunschweig und wir sind eigentlich in Ghana tätig und räumen da die Strände auf. Mhm. Und machen gerade mit Presage Plastik ein, ja, und gerade da geht es drum. Es geht um Low-Tech. Es geht darum, Maschinen wieder herzustellen. Vielleicht auch für eine andere Sache, ne? Mhm.
Viele von den gerade älteren, halb ausrangierten Geräten landen ja leider, also die aus den Industriestaaten landen ja leider oft in Afrika.
Auf Abu Bushi, genau. Mhm. Und unsere Kinder, die dort, ja, die unterstützen wir. Wir haben Schulen gebaut. Wir versuchen eine Alternative anzubieten. Und ja, also nochmal zum Trockner. Ich habe den dann nach 1 Monat geschafft, weil ich bin dann durch Foren im Internet und irgendwer sagte, dahinter, dreh mal um. Dahinter gibt es eine ganz kleine Klappe unten links. Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Die habe ich geöffnet. Und da war der 3. Filter drin, der total verstopft war. Ja, den habe ich sauber gemacht. Und sie schnurrt seit 3 Jahren. Herrlich. Ohne Probleme.
Ehrlich, herzlichen Glückwunsch, ja, das, Frau Wichmann. Ja.
Aber das ist wirklich bemerkenswert, weil wir das jetzt schon öfter hören. Es ist immer irgendwie ein Filter, irgendwas ist verstopft, oder? Herr Richung, ist das sozusagen eines der Dinge, die am meisten vorfallen bei Waschmaschinen, bei Trocknern, dass einfach irgendwo etwas verstopft ist und diese Verstopfung kann man lösen?
Ja, genau, das ist mein Standard, meine tägliche Aufgabe. Ich versuche da schon am Telefon, wenn morgens die Leute mich anrufen, zwischen 8 und 10 ist mein Telefondienst, da gebe ich auch sehr viele Tipps, wie man selbst was beheben kann, sind oft Kleinigkeiten. Und wegen denen fahre ich auch nicht gern zum Kunde, wenn es wirklich was ganz Banales ist, dann ist es einfacher, ich gebe den Tipp am Telefon und die können sich selbst helfen. Also hier in dem Fall Trockner, Wärmepumpe-Trockner war das sicher. Also wenn man, man muss dann vielleicht noch einen Schritt weitergehen, das mache ich in der Praxis jeden Tag, dass ich die Leute, wenn ich vor Ort bin und was repariert habe, auch versuche, mit Aufklärung ein Stück weiterzubringen. Sprich, vor Ort dann erkläre, wie man Waschmittel sparen kann. Oft ist es einem zu viel am Waschmittel. Da wundern sich die Leute, dass ihre Waschmaschine stinkt, ja, schimmelig, sporig riecht. Und das kommt einfach im Wesentlichen davon, dass ich halt einfach zu viel Waschmittel nehme. Das ist am besten, wenn man das vor Ort erklärt und auch in die Hand nimmt, den Becher nimmt und wie viel benutzen Sie denn normalerweise? Ah ja, so viel. Wenn Sie ein Drittel davon nehmen, haben Sie immer noch zu viel. Solche Sprüche hört man dann von mir und das verstehen die Leute auch.
Also man muss irgendwie, glaube ich, ein Verhältnis zu einem Elektrogerät aufbauen. Man muss es versuchen zu verstehen. Also heutzutage kauft man so etwas und dann benutzt man es und kümmert sich nicht groß drum. Maddie Wichmann, bei Ihnen scheint es ja jetzt irgendwie, glaube ich, nach einem Monat intensivster Beschäftigung mit Ihrem Trockner in Braunschweig, haben Sie ja offenbar durchaus ein Verhältnis zu diesem Gerät, oder?
Absolut, absolut. Und es ist so wichtig, weil, wie gesagt, wir kriegen diesen ganzen Elektroschrott geliefert. Es ist Wahnsinn, was da unten los ist in Ghana, in Afrika. Und wir müssen das irgendwie uns bewusst machen, ja, dass das ist ein Trockner, der kann auch mal kurz 20 Jahre vielleicht leben, ja. Mhm. Und nicht gleich nach 5 Jahren wieder neu. Wir sind ja immer alles neu. Es muss ja alles immer ganz schnell gehen bei uns. Und mein Handy zum Beispiel habe ich mir 2014, ich könnte mir ein neues leisten, ja, aber ich habe das seit 2014, solange es funktioniert, ja, da ist jetzt kein Filter und da ist nicht dies und das mit bei, aber ich kann Sie anrufen, Sie können mich gut verstehen, das, ja, da muss einfach
ein Bewusstsein. Wir können Sie sehr gut verstehen. Man kann ja auch von einem 9 Jahre alten Handy aus bei uns anrufen, das geht auch.
So sieht's aus, ne? Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man da schon anfangen kann. Ja. Und ich finde es aber auch immer wieder interessant, gerade bei uns in Ghana, wie die Menschen auch die Maschinen umbauen und umfunktionieren. Ja? Dann sind auch zwar Waschmaschinen ohne Strom, aber die werden dann mit Fahrrädern angeschlossen und dann muss halt einer sich sportlich betätigen und dann wird die Wäsche so gewaschen. Also, ja. Immer einen Schritt weiter noch mitdenken und auch die Kinder mit und auch die älteren Menschen mit ins Boot nehmen, ja, und die aufklären. Das ist so wichtig. Und es gibt ja ganz tolle Low-Tech-Geschichten im Internet zu suchen, ne? Diese ganzen, ja, ganz tolle Projekte, die umsonst Open-Source-Sachen zur Verfügung stellen, wo man halt auch Sachen umbauen kann, neu bauen kann, reparieren kann. Ja, genau. Und das ist so wichtig. Mitdenken, Liebe schenken, yeah. Sonst kommen wir hier nicht weiter.
Das klingt sehr gut. Dann befinden wir uns zwischen Braunschweig und Ghana, glaube ich, in einer großen globalen Debatte tatsächlich über auch Nachhaltigkeit und letztlich vielleicht sogar auch über Teilhabe und Arm und Reich. Also vieles steckt, glaube ich, da drin, auch in dieser Frage, wie wir letztlich mit diesen Industrieprodukten umgehen beim Thema Reparieren statt Wegwerfen. Tom Hansing, wir haben es gerade gehört, es gibt da also viele auch Bewegungen Richtung Low-Tech, Richtung Wiederverwendung, Richtung Improvisation, auch international. Sie sind ja da mit Ihrer Anstiftung da auch ein bisschen international unterwegs. Was ist da eigentlich alles schon, was gibt es da schon zu beobachten?
Also was Frau Wichmann beschreibt, sind zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Erstens, es gibt für die meisten Fragen gibt es Antworten. Die Quelle Internet, die Ressource Internet bietet für viele Reparaturangänge tatsächlich eine Lösung. Man findet Threads, man findet Foren, man findet Tutorials, Anleitungen bei YouTube oder sonst wo. Man muss sich eben nur trauen, sich auf die Suche zu machen. Und dann wird einem auch geholfen. Also wie Frau Wichmann das beschreibt, dann findet man eine Gruppe, die hilft dann und sagt, hast du das schon probiert? Hast du jenes probiert? Und genau das ist dieser Vibe, der uns dazu bringt, nicht nur Verbraucherin oder Verbraucher zu sein, sondern Erstnutzer, Erstnutzerin.
Also Schwarmintelligenz ist schon mal
Schwarmintelligenz und die Ressource Internet als Anleitung, als ultimative Anleitung, als das ultimative Nachschlagewerk. Die zweite sehr wichtige.
Gibt es da Portale zum Beispiel, die Sie empfehlen können oder einfach ganz klassisch googeln, bei YouTube schauen?
Also YouTube ist so eine der Ressourcen. iFixit ist eine Plattform, die sehr hochwertige Reparaturanleitungen bietet. Aber
iFixit.com, glaube ich.
iFixit.com, aber es gibt, es reicht einfach, eine Suchmaschine seines Vertrauens zu bedienen und eine Frage zu stellen. Dann kann man eintauchen in die Welt der Antworten. Aber dann noch viel wichtiger finde ich auch diesen Aspekt, dass man ist nicht nur Verbraucher, Verbraucherin, sondern Erstnutzer, Erstnutzerin. Das Zeug, wenn es dann kaputt ist, wird irgendwo hingeschickt und da wird dann irgendwas gemacht damit oder eben auch nicht. Diese Geschichten aus Ghana verweisen auf die Verantwortung, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten von irgendwelchen Produkten haben. Zuerst werden da wertvolle Rohstoffe unter bisweilen sehr unwürdigen Bedingungen und katastrophalen Bedingungen abgebaut, hier in irgendwelche Produkte umgewandelt, die dann nach kurzer Zeit wieder kaputt gehen. Den Schrott exportieren wir wieder zurück. Das ist ein absolutes Missverhältnis.
Mhm. Kobalt zum Beispiel. Ne?
Kobalt, Teel, alles Mögliche an seltenen Erden. Und diese Praxis, wie sie Frau Wichmann beschreibt, ist eben genau das Gegenteil. Das ist eine gelebte, soziale, nachhaltige Praxis, die diese Verantwortung, die wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben, einfach annimmt. Und das ist großartig. Frau Wichmann, herzlichen Dank für dieses Statement.
Ach, wie schön, danke schön. Ich danke Ihnen ganz dolle. Und wenn Sie mal in Ghana sind, kommen Sie uns besuchen. Wir zeigen gerne, was wir machen.
Sie sind öfter dort, ne?
Leuten.
Ja. Wie heißt Ihre Organisation?
Ankwa Roots.
Mhm. Nehmen wir mit.
A-N-K-W-A. Ankwa Roots.
Nehmen wir mit.
Ja, wir freuen uns.
In dem Fall aber erstmal viele Grüße nach Braunschweig und viel Erfolg auch bei Ihren weiteren Aktivitäten. Und natürlich noch viel Zeit mit Ihrem Trockner, der jetzt inzwischen auch so eine Art Familienmitglied geworden ist wahrscheinlich.
Ja, finde ich auch. Otto, ich nenne ihn Otto.
Ja, ja,
Otto ist mein Freund.
Also nach einem Monat intensivster Beschäftigung mit einem Trockner muss er auch einen Namen bekommen, oder? Das denke ich auch.
Genau. Ja, genau. Otto Wichmann. So in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende.
Ebenso. Danke für den Anruf, Mandy Wichmann in Braunschweig. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gelebte Nachhaltigkeit, ich glaube, das haben wir gerade gehört hier von Frau Wichmann aus Braunschweig. Reparieren statt wegwerfen, das ist unser Thema heute Vormittag. Und aus Hamburg ruft Stefanie Bunk an. Moin nach Hamburg.
Moin, moin.
Sie sind ganz Ohr. Wie ist es bei Ihnen, bei Ihren Geräten?
Ja, das ist mir fast unangenehm, weil ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich habe mir gerade einen neuen Geschirrspüler gekauft.
Ja, das muss mal möglich sein, sich einen neuen Geschirrspüler zu kaufen.
Naja, und jetzt entweder Sie helfen mir und ich repariere den alten oder ich rede mir die ganze Sache schön, weil ich mir sage, dass es ja vielleicht sogar ökologisch ist, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe, das vielleicht eine bessere Energiesparklasse hat oder weniger Wasser braucht. Dazwischen schwanke ich so ein bisschen, weil eigentlich bin ich völlig bei Ihnen. Ich finde, es kann nicht sein, dass man in seinem Leben so und so viel Elektroschrott produziert. Gleichzeitig bin ich es auch leid, an meiner Geschirrspülmaschine rum zu reparieren. Und ich glaube, es ist ein ganz simples Problem. Das Wasser fließt nicht ab. Ich habe die Pumpe gereinigt. Es ist wieder vollgelaufen. Ich habe es jetzt 3-mal gemacht und dann habe ich jetzt ein neues Gerät bestellt.
Ist noch nicht da. Das heißt, Sie könnten es ganz theoretisch noch zurückschicken.
Ich habe es tatsächlich gestern Abend bestellt. Ich könnte
jetzt haben Sie halt früh das Radio angemacht und dachten so, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee.
Ich habe genau diese Abwägung jetzt 2 Tage gemacht und jetzt habe ich aber, wie gesagt, ein Gerät bestellt.
Heinrich Jung, was würden Sie sagen?
Ja, da hätte ich schon gleich einen ganz konkreten Tipp. Bücken Sie sich mal unten in die Spüle rein, machen Sie den Ablaufschlauch vom Stutzen abziehen, also Schlauchstelle lösen, den Schlauch vom Stutzen unten an der Spüle abziehen von der Spülmaschine, halten Eimer hin und probieren mal aus, ob die Maschine denn in den leeren Eimer abpumpt. Denn ich hatte gerade vom Vierteljahr hatte ich eine Frau, die war auch von weiter weg, hatte mich angerufen, ja, ihre Spülmaschine pumpt nicht ab. Und ja, ich kann aber nicht kommen, habe ich gesagt, das ist mir viel zu weit. Ja, dann muss ich sie wegschmeißen und mir eine neue kaufen. Da habe ich ja auch den Tipp gegeben, Schlauch abmachen und probieren. Und da hat sich herausgestellt, dass tatsächlich der Siphon verstopft war. Mhm. Und das heißt, eine neue Spülmaschine zu kaufen, hätte der Frau 0,0 gebracht.
Ja, okay.
Ja, also das ist echt kein Spaß.
Also wieder mal die berühmte Verstopfung, ne? Das ist wieder der Punkt. Ich glaube, das scheint ja so ein bisschen, das ist eines der Hauptprobleme zu sein.
Ja, das klingt jetzt auch dumm, dass ich das noch nie gemacht habe, aber in der Vergangenheit hat es halt völlig gereicht, da die Klappe innen drin zu öffnen, an dem Rad ein bisschen rumzudrehen und dann ging es immer. Und dazu war ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu faul, weil jetzt, da muss ich jetzt doch ein bisschen was ausräumen. Das mache ich aber gleich.
noch können Sie die Bestellung vielleicht noch stornieren, wer weiß. Vielleicht,
ich würde nur gerne das mit dem ökologischen Aspekt.
Ja, das ist
meine
nicht,
Geschirrspülmaschine ist 15 Jahre alt.
Super.
Und jetzt könnte man, deswegen habe ich auch gedacht, gut, aber jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich ein neues Gerät kaufe, vielleicht ist es sogar sinnvoll, weil sie eben so energiesparend ist.
Ich glaube, Frau Bunk, da muss ich Ihnen leider diesen Traum muss ich Ihnen leider zerstören, glaube ich.
Sagt Tom Hansinger, der sich damit beschäftigt, auch wenn es um Effektivität und technischen Fortschritt bei Geräten angeht.
Die Energieeffizienz ist nur ein Aspekt dieses ganzen Kanons. Und natürlich möchten Hersteller durch Marketing und Werbung Ihnen suggerieren, dass es ökologisch sinnvoller ist, ein energieeffizienteres Gerät zu kaufen. Das mag vielleicht sein in der Nutzungsdauer, die da vorgesehen ist, von diesen
Strom
drei
und Wasser,
oder
wir reden ja von beiden Faktoren.
Genau, von der erwartbaren Nutzungsdauer von 3 bis 5 Jahren vielleicht, von diesem Neugerät. Aber Sie werden niemals die Energie und den Rohstoffeinsatz in der Produktion, in der Herstellung dieses Gerätes wieder reinkriegen durch die Nutzung. Das heißt, diese Rechnung hinkt hinterher. Ich hätte eine Frage, Frau Bunk, warum sind Sie nicht auf die Idee gekommen, nach einem Reparaturladen zu suchen, der vielleicht Ihnen helfen kann? Ich meine, das ist jetzt die dritte der Varianten, die Sie versuchen. Erst haben Sie versucht, es selbst zu reparieren, dann haben Sie eine neue bestellt und jetzt denken Sie über Reparatur nach.
Das ist in kürzester Zeit hier, Mensch. Also
ich muss kurz sagen, es ist ja ein Markengerät. Ich habe als erstes drüber nachgedacht, ob ich den Kundenservice kommen lasse. Und dann habe ich aber gedacht, wenn mich das jetzt 100 Euro Anfahrt kostet oder vielleicht und die Reparatur 200 und dann könnte ich ein neues Gerät kostet, in dem Fall jetzt 600, da habe ich schon mal gedacht, das mache ich nicht. Und an so ein Reparaturbüro, darauf bin ich tatsächlich nicht gekommen. Also das nehme ich jetzt schon mal aus der Sendung mit. Ich scheue tatsächlich so Kosten. Ich finde es toll, das selber zu machen, aber ich würde jetzt eben nicht 100 oder 200 Euro in das Gerät investieren. Ist vielleicht falsch und nicht besonders nachhaltig, ist aber eben psychologisch so.
Aber da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Punkt, ne? Also Tom Hansing, das ist ja auch das, was Sie beschäftigt haben mit dem runden Tisch der Reparatur. Also ein Recht auf Reparatur und vor allem auch die Frage, inwieweit welche Rolle spielen eigentlich die Reparaturkosten? Darüber reden ja viele. Also gerade wenn jemand die berühmte Anfahrt, ne, sind ja schon meistens 100 Euro, die werden dann zwar irgendwie mit eingerechnet, wenn eine Reparatur wirklich stattfindet, aber die muss man erstmal investieren. Und viele fragen sich eben bei Großgeräten, die gibt's ja schon ab 400, 500, 600 Euro vernünftige Großgeräte, dann kostet die Anfahrt eines Handwerksmeisters schon mal 100 Euro plus vielleicht noch die Reparatur, da ist man fast schon bei dem Preis für ein Neugerät. Wie lässt sich das anders machen?
Also tatsächlich ist das ein Problem, das ist der große Verhinderer für Reparatur, nämlich der Kostenfaktor. Also Studien zeigen, dass zwar, wie Sie auch vorhin schon eingangs erwähnt haben, 3/4 der Menschen ihre Geräte eigentlich reparieren lassen wollen würden, wenn, aber de facto werden unter 1/4 aller elektrischen Geräte überhaupt nur repariert, also der Kleingeräte. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das hin, dass die Reparaturkosten gesenkt werden? Wir brauchen Transparenz, was die Ersatzteilbevorratung betrifft, was die kosten und warum sie so viel kosten. Oft ist es so, dass reparierende Ersatzteile nur im Paket kaufen können, also gebündelt sozusagen, obwohl sie nur ein bestimmtes Teil austauschen müssen. Das treibt den Preis sinnloserweise in die Höhe. Oder eben, dass die Ersatzteile in keinem Verhältnis stehen zum Herstellungspreis und auch nicht zum Preis eines Neugerätes. Und da ist tatsächlich die Politik gefragt, entsprechende Anreizsysteme zu schaffen oder Höchstmarken zu setzen. Das ist eine der Forderungen des Runden Tisch Reparatur und anderen, damit Reparieren wieder stattfindet. Es ist gar nicht so sehr die Arbeit, die das in die Höhe treibt, sondern das, wo alle Nutzerinnen und Nutzer von Geräten im gleichen Boot sitzen, nämlich die zur Verfügungstellung von Ersatzteilen.
Trotzdem braucht es ja oft dann doch Fachkräfte, so wie Heinrich Jung zum Beispiel. Ich meine, bei Ihnen kostet eine Anfahrt ja auch sicherlich einiges an Geld, ne?
Meine Anfahrt kostet in Ingelheim, also im Nahbereich, 30 Euro. In Mainz sind 15 Kilometer, da kostet es 45 Euro. Und weiter weg.
Das klingt doch sehr fair.
Ja. Ja. Aber das ist überhaupt nicht das Thema. Entschuldigung, ich muss da nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben ja gerade verhandelt über eine Ablaufpumpe, die nicht mehr abpumpt. Das ist der absolute Klassiker. Also klassischer geht's nicht mehr.
Eine Ablaufpumpe kann jeden Tag verstopft sein. Mhm. Jeden Tag. Also ich kaufe mir eine neue, nagelneue Maschine. Mir geht ein Sechsglas kaputt in der Maschine beim Einräumen. Ein Splitter landet in der Pumpe, dann pumpt die nicht ab. Wenn Sie jetzt eine Garantie beim Hersteller in Anspruch nehmen, die machen das auch, ja. Aber eigentlich ist es absolut kein Garantiefall. Und jetzt explorieren wir das mal nach oben. Es kann jeden Tag genau so ein Fehler auftreten. Und in keiner der 365 Tage im Jahr, wo dieser Fehler aufgetreten ist und behoben werden musste, egal ob man es selbst machen kann oder ob man einen Handwerker ruft, in keinem einzigen Fall rechtfertigt das den Kauf von einem neuen Gerät. Gar nie. Also eine Pumpe, die, also Spülmaschine, die 15 Jahre alt ist, die hat bewiesen, das ist praktisch wie so eine notarielle Beurkundung, die hat absolut bewiesen, Ihnen als Verbraucherin bewiesen, dass sie ein gutes Gerät ist. Sowas wegzuschmeißen, tut mir leid. Habe ich kein Verständnis für. Wenn bei einer kaputten Elektronik die Maschine 3 Jahre alt ist, dann muss ich die Frage stellen, da gibt es keinen Verbrauchereinfluss. Da ist der Verbraucher niemals schuld, sondern immer der Hersteller. Und da ist die Frage, empfehlen wir dann den Einsatz von einer neuen Elektronik für 3 Jahre altes Gerät? Kann ich nur sagen, nein, selbstverständlich nicht. Also ich sage dann den Leuten, dass die Elektronik hat auch bewiesen, dass sie Gelump ist, ja, so nennt man das. Und da braucht man sowas auch nicht neu einzusetzen. Aber wenn dieselbe Elektronik 20 Jahre gehalten ist, dann kann man die auch neu einsetzen. Verstehen Sie die Logik?
Also ich habe das total verstanden und ich hänge mich jetzt unter die Geschirrspüler und schreibe eine E-Mail, wenn er wieder läuft.
Machen Sie das, halten Sie uns bitte unbedingt auf dem Laufenden. Also Gespräch deutschlandfunkkultur.de ist die Adresse. Bis 11 haben Sie ja noch Zeit, vielleicht schaffen Sie es ja bis dahin. Ansonsten glaube ich, Stefanie Bunk, wird das durchaus etwas sein, was wir an diesem Wochenende noch diskutieren müssen. Wie es jetzt weitergeht mit ihrer Spülmaschine, ob Sie vielleicht doch noch auf den Stornierbutton klicken.
Wer den Abwasch macht.
Ja, oder wer dann am Ende den Abwasch machen muss, wenn sie dann nicht funktioniert. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen.
Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Und noch eine gute Sendung wünsche ich Ihnen.
Danke. Viele Grüße nach Hamburg.
Danke.
Tschüss. Gelebte Nachhaltigkeit. Reparieren statt wegwerfen. Wie halten Sie es eigentlich, wenn ein Gerät bei Ihnen da zu Hause den Geist aufgibt? Versuchen Sie es zu reparieren oder ja, lassen Sie es einfach abholen und verschrotten und kaufen sich gleich ein neues? Wie ist es eigentlich? Können Sie selbst reparieren? Haben Sie da schon Erfahrungen gemacht? Haben Sie mal was aufgeschraubt und haben gesehen, Mensch, das geht ja, man muss sich nur ein bisschen damit beschäftigen? Oder haben sich dabei einfach schon gleich kaputt gemacht, als sie versucht haben, das zu reparieren? Und achten Sie vielleicht beim Kauf darauf, wenn Sie was Neues kaufen, ob ein Gerät tatsächlich reparierbar ist oder nicht. Da gibt es ja schon zum Beispiel so etwas wie einen Reparaturindex bei unseren Nachbarn in Frankreich, wo viele Elektrogeräte schon so eine Markierung haben, ne? So wie ein Ernährungswert, der Mansing, ne? Wo man sagt, okay, dieses Gerät ist reparierbar. Das wäre ja vielleicht auch was für Deutschland, ne?
Absolut. Das wäre ein absolut hilfreiches Werkzeug, um den Menschen bei der Kaufentscheidung zu helfen, sich für reparierbare Produkte zu entscheiden.
Also wie eben Lebensmittel im Supermarkt, Nährwert, in diesem Fall für Elektrogeräte, ein Reparaturwert.
Und am besten noch gekoppelt mit einer erwartbaren Lebenszeit bzw. Nutzungsdauer.
Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein weiter Weg und vielleicht ist das ja auf europäischer Ebene auch irgendwann mal regelbar. 0800 2254 2254, Tom Hansing ist bei uns vom Runden Tisch Reparatur und der Elektromeister Heinrich Jung aus Ingelheim bei Mainz, der seit 40 Jahren nichts Neues verkauft, sondern nur repariert. Und E-Mails bekommen wir auch zuhauf und viele auch Fotos inzwischen von Geräten. Hier schreibt uns zum Beispiel Birgit Rupp. Sie hat uns ein Foto geschickt von einer Spülmaschine von einem großen deutschen Hersteller, wo ich den Namen jetzt einfach mal nicht nenne. 1996 gekauft. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch zu Zeiten, wo man noch nicht im Internet kaufte, sondern tatsächlich analog in den Laden ging. Tatsächlich hier in Berlin im KDW gekauft, da ist die Rechnung noch, die sie noch mit draufgeklebt hat. Im 27. Jahr in Betrieb eine Spülmaschine. Birgit Rupp, also stolz auf diese Spülmaschine. Also da gibt es viele ältere Geräte und Heinrich Jung, Sie haben vorhin ja das so erwähnt, dass gerade die älteren Geräte oft die besseren sind oder oft die nachhaltigeren. Warum ist das so?
Naja, die älteres Gerät hat es eben bewiesen durch seine lange Funktion. Da braucht man also jetzt auch kein Ingenieur zu sein, um zu verstehen, wenn ein Gerät so alt wird, naja, da muss es was taugen. Ganz einfach, kann jeder nachvollziehen. Das ist gesichert. Mhm. Und das ist auch immer ein Grund, wenn Maschine, Spülmaschine, 32 Jahre oder so alt wird, oder 28 war das?
Im 27. Jahr.
Gut.
1996 gekauft.
In so einem Fall darf man natürlich damit rechnen. Und das ist dann
eine Ära.
Ja, da ist wahrscheinlich, dass dann gewisse, dann kommt man in den eigentlichen Verschleiß. Dass das ja, wo viele Angst haben davor und dann nach 5 Jahren ihre Waschmaschine wegschmeißen, weil sie denken, wenn sie jetzt reparieren lassen, da kommt ja gleich das Nächste und das Übernächste. Das ist eine vollkommen falsche Sichtweise. Also bevor man zum Beispiel eine Pumpe, mir hat es ja eben mit der Pumpe, bevor die kaputt geht, müssen mindestens typischerweise 15 oder 20 Jahre ins Land gehen. Vorher geht die nicht kaputt. In seltener Fälle ist es auch mal anders. Aber das ist das, die Regel, verstehen Sie? Mhm. Und wenn ich eine ältere Maschine habe, Spülmaschine, erstens mal verdient dann dieses Gerät von mir die Ehrbezeugung. Ja, also dann verneige ich mich innerlich vor dem Gerät und sage...
Und spätestens das, dann bekommt es auch einen Namen, glaube ich. Müsste eigentlich auch einen Namen bekommen, oder?
Also das ist dann wert, dann dass ich meine Arbeitskraft da reinstecke. Ja. Verstehen Sie?
Ja. Aus Dresden ruft an Marco Clausen-Nicolai. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen.
Jetzt sind wir zum Telefon.
Genau. Ja, jetzt sind wir beieinander.
Ja, wunderbar.
Wir sind ganz ehrlich.
Ich habe das jetzt verfolgt, das ist wirklich interessant. Ich habe auch schon meine Spülmaschine auseinandergebaut und die ganze Verkleidung abgebaut, weil irgendwas von hinten nicht so richtig geklappt hat. Und das kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber es geht ganz viel selber zu machen. Aber meine ursprüngliche Idee zu der Nachhaltigkeit ist, ich habe vor Jahren mal mit einem älteren Herrn gesprochen und der hatte eine ganz einfache, simple Idee, dass man einfach die Gerätegarantie eben nicht auf 2, sondern auf 10 Jahre festlegt oder 15. Also vielleicht nicht auf alle Bauteile, aber auf die meisten. Gerade zum Beispiel die Elektronik, die muss nicht kaputt gehen. Wenn die Bauteile ordentlich verbaut werden und nicht so dünn die Drähte gemacht werden, dann hält das ewig.
Mhm. Mal sehen, ob das realistisch ist, ne? So eine lange Garantiezeit. Weiß nicht, Tom Hansing, ist das erstrebenswert?
Also es gibt tatsächlich die Forderung nach einer Erhöhung der Gewährleistung und Garantiezeit mit dem Hintergedanken, dann würden doch Hersteller angeregt werden, langlebigere und stabilere, reparierfähige Produkte zu bauen, denn sie sind ja dafür verantwortlich. Aber es ist noch nicht gesichert, dass das auch tatsächlich so ist. Im Moment sieht es so aus, die EU hat einen Vorschlag unterbreitet, der einen komischen Dreh beinhaltet. Bisher ist es so, dass ein Käufer eines Produkts wählen kann während der Garantiezeit, während der Gewährleistung besser gesagt, wenn das Ding defekt ist, ob er es reparieren lassen möchte oder ein Ersatzgerät haben möchte, ein Neugerät. Und der EU-Vorschlag sieht eine Umkehr dessen vor. Und zwar der Hersteller kann jetzt entscheiden, ob eine Reparatur zu teuer ist. Und nur wenn sie zu teuer ist, also teurer als ein Neugerät, dann kann er ein Neugerät liefern. Das Problem ist, es gibt keine Transparenz dazu. Niemand weiß, wenn die ganze Verantwortung und Information beim Hersteller liegt und er ist nicht verpflichtet, die offen zu legen, dann hat niemand Einblick darin, warum oder ob eine Reparatur tatsächlich so teuer wäre oder nicht. Das heißt, der Hersteller kann einfach frank und frei entscheiden, ob und was er da damit anfängt. Und bisher ist es leider Gottes so, weil wir alle negativen Effekte unserer kapitalistischen Produktion irgendwo anders hin verfrachten, ist Produktion häufig günstiger als Reparieren. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass mit einer Verlängerung der Gewährleistung alleine oder der Garantiezeitverlängerung alleine sichergestellt würde, dass reparierfähigere Produkte erzeugt werden. Es könnte dazu führen, dass Käuferinnen und Käufer stets ein funktionierendes Gerät haben, aber womöglich eben auch immer neue.
Das heißt, das Reparieren selbst sollte in den Vordergrund treten, weniger das Neuproduzieren und das Neu anliefern und sofortiger austauschen.
Genau, und insbesondere, dass das eben das Recht auf Reparatur.
Dass man eben als Kunde sagt, ich möchte ganz sicher eine Reparatur haben, ich möchte kein Neugerät, ich möchte, dass Sie reparieren. Und dann könnte der Hersteller sagen, dann müssen wir ja, also wenn man das über Jahre hinweg gewährleisten will, müsste man ja riesige Lager
anlegen, in denen Millionen von Ersatzteile liegen, die jederzeit verfügbar sind. Das ist auch eine logistische Aufgabe. Über Jahre hinweg.
Es gibt auch Produktion on demand für viele Teile, gerade für viele Verschleißteile. Dank 3D-Druck und anderen Technologien ist das durchaus möglich, also auch ohne große Lagerhaltung auszukommen. Aber insbesondere geht es beim Recht auf herstellerunabhängige Reparatur darum, dass jemand wie Herr Klaus Nikolai selber entscheidet.
Herstellerunabhängig. Das ist der wichtige Punkt.
Der Kunde, also Herr Klaus Nikolai, entscheidet, ob er selber reparieren möchte, ob er zum Reparateur nebenan gehen möchte, weil es ein Kumpel ist, mit dem er vertraut, ob er zur freien Werkstatt gehen möchte oder den Hersteller beauftragt. Darum geht's. Diese Freiheit, dass die Erstnutzerinnen von Geräten selber entscheiden können und ihnen diese Entscheidung nicht einfach abgenommen wird.
Wie fänden Sie das, Herr Klaus Nikolai?
Ja, das fände ich natürlich gut. Also Sie haben das gerade sehr gut gesagt, dass die negativen Einflüsse von der Herstellung weit weg verlagert werden. Dumpinglöhne, Ausbeutung der seltenen Metalle. Wenn das alles hier produziert werden müsste, dann wäre die Produktion und die Herstellungskosten immens und eine Reparatur würde sich immer lohnen.
Das haben wir zum Beispiel zu Covid-Zeiten erlebt, wie vulnerabel doch diese Lieferketten, diese globalisierten Lieferketten sind. Und was machen wir denn dann, wenn auf einmal diese Versorgungswege, die als selbstverständlich angesehen sind, auf einmal zusammenbrechen? Genau. Eine Gesellschaft, die nicht reparieren kann, die steht dann dumm da.
Das ist noch milder ausgedrückt eigentlich. Genau. Und das ist ein Riesenproblem. Und dort finde ich eben diese Reparierbarkeit muss da wirklich in den Vordergrund kommen. Also die EU hat ja bei vielen oder bei ein paar Sachen schon bewiesen, dass er mitdenken kann, zum Beispiel mit dem allgemeinen Ladeanschluss, mit dem USB 3, sag ich mal, dass alle Handys
jetzt USB-C, Ladekabel.
Genau, dass jetzt alle Geräte mit diesem ausgestattet werden und die haben alle die gleiche Spannung und damit werden auch viele Produkte übergreifend, herstellerübergreifend, dasselbe Inlay haben bei manchen Sachen. Also jetzt sind die nicht Software und sowas, aber viele Kleinteile sind dort sozusagen standardisiert. In vielen verschiedenen, also Huawei und was weiß ich, wie die alle heißen, die werden einfach dasselbe verbauen, weil das einfach standardisiert ist. Und das kann ich mir aber auch bei solchen Geräten vorstellen. Ja?
Also auch die, bei Spülmaschinen, bei Kühlschränken, Trocknern.
Genau, Waschmaschine, irgendwas. Dass da einfach standardisierte Sachen sind, die im gleichen Anschluss haben. Das funktioniert ja genauso bei Wasserleitungen. Ne? Da gibt es die Größe, den Durchmesser. Da macht ja auch nicht jeder Plastikrohrhersteller seinen eigenen Durchmesser, sondern es gibt standardisierte Werke. Und das machen alle Produzenten so. Weil das hat sich durchgesetzt. Und wenn dort eben klar ist, dass die Komponenten untereinander auch austauschbar sind und vielleicht sieht die Pumpe mal bei dem Hersteller so aus, weil die muss in die Ecke von dem Gerät und der andere hat das eben anders überlegt und der ist die ein bisschen länger hier und ein bisschen kürzer dort, aber dass die Anschlüsse so sind, dass man die generell verbauen kann, dann wäre doch, also das ist einfach die Reparierbarkeit durch die Standardisierung von irgendwelchen Werten, dann garantiert wird, dann ist das sicherlich günstiger, weil dann braucht man eben im Lager nicht so viele Sachen oder nicht so viele verschiedene, weil die eben sehr einheitlich sind.
Oft ist es ja auch schon so, die Hersteller produzieren ja viele Teile gar nicht selber, sondern es gibt eine große Zuliefererindustrie und die beliefert natürlich nicht nur einen Hersteller. Also wenn man in die Eingeweide technischer Geräte reinschaut, findet man da häufig genau das. Das ein und dasselbe Bauteil, nur mit anders gebrandet sozusagen, in verschiedenen Geräten verbaut ist. Ein Schritt in die richtige Richtung könnte sein, wie Frau Wichmann vorhin schon angedeutet hat, diese Open-Source-Mentalität. Wenn jetzt Konstruktionsdaten, wenn also das Was und Wie von Gerätschaften öffentlich zugänglich wäre, dass man Baupläne und
also nicht Teile nur Bedienungsanleitungen, sondern
nicht nur Bedienungsanleitungen, sondern
technische Mikrodetails.
Genau, wenn diese Details öffentliches Gut wären, was würde denn dann passieren? Im Moment ist die große Sorge, dass dann unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen würde. Und
das sind ja oft Patente dabei, es ist auch eine Urheberrechtsfrage, sind ja oft durchaus interessante technische Entwicklungen, ne, die ein Unternehmen natürlich erstmal für sich nutzen will. Das ist ja wirtschaftlich erstmal nachvollziehbar. Ne?
Das ist wirtschaftlich nachvollziehbar, aber ökologisch eben nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, in dystopischen Vorstellungen sind wir dann vielleicht die erste und einzige Zivilisation, die sich selbst vernichtet hat, weil es nicht bezahlbar war, uns selbst die Haut zu retten. Mal salopp gesagt. Also es wäre ein Weg, wenn man es ernst meint mit diesem Recht auf Reparatur und dem anderen Umgang mit technischen Geräten, dass es verpflichtend ist, Konstruktionsdaten zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit öffentlich zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel dann, wenn man nicht gewillt ist, wenn ein Hersteller nicht gewillt ist, Ersatzteile vorrätig zu halten, dann soll er doch bitte verpflichtet werden, die Konstruktionsdaten zu veröffentlichen, damit andere auf dem freien Markt genau das tun können.
Das wäre doch eine sinnvolle Sache.
Ja, Heinrich Jung, wenn Sie sowas hören, Sie sagen ja auch, dass Sie oft auch mit wirklich kleinsten und günstigsten, billigsten Ersatzteilen zurande kommen und nicht unbedingt das nehmen müssen, was vielleicht von einer teuren Marke zur Verfügung gestellt wird, oder?
Also ich will mal ein bisschen ablenken von der Ersatzteilbeschaffungsdiskussion. Ich gebe den Vorrednern recht, ganz klar, die internationale Arbeitsteilung hat unter anderem dafür gesorgt, einen positiven Effekt gehabt, dass mehr Standardisierung passiert. Wir hatten ja eben das Beispiel Pumpe. Es gibt Pumpen, die sind von ihrem Flansch, von ihrem Anschluss her so standardisiert, dass ich unter Umständen von bis zu 8 verschiedenen Herstellern genau die gleiche Bauart, die gleiche Pumpe besorgen kann. Und das Original kostet dann 80 Euro und das Alternativprodukt dann 20. Das ist also auf jeden Fall ein positives Signal. Aber ein Reparateur, der nur stumpfsinnig Pumpen tauscht, ja, also ich bin kein Hilfsarbeiter der Industrie. Ich habe ein ganz anderes Selbstverständnis. Ich habe vor allen Dingen mal einen Kopf, ne, mit dem ich denken kann. Und ich brauche keine Massenersatzteile, sondern ich brauche eine Idee, was hinter der Reparatur steckt. Also ich will es mal vielleicht bei der Selbstreparatur, kann ich es vielleicht veranschaulichen. Wenn man ein Gerät selbst reparieren kann, will, dann ist das Falscheste, was man macht, erstmal alles auseinandernehmen. Man braucht bevor man etwas auseinandernimmt, braucht man eine Idee, wozu ich es auseinandernehme, was überhaupt der Fehler sein könnte. Also eine logische Vorstellung davon, wie die Funktion normalerweise ist und welche Funktion fehlt und wo ich diesen Funktionsfehler suchen muss. Das braucht man. Wenn man sofort anfängt zu zerlegen, also im Zweifelsfall kauft man dann viele Ersatzteile, von denen man dachte, das wird es wohl sein, tauscht die aus und dann war es das halt eben doch nicht. Mich rufen bundesweit immer wieder Ingenieure an, die sind dafür prädestiniert. Die rufen mich an, Herr Jung, können Sie mir den Schaltplan für irgendeine Maschine besorgen? Da sage ich, nee, wofür braucht man einen Schaltplan? Wofür? Ich habe schon das ausgetauscht, ich habe schon das und es geht immer noch nicht. Ja, ich als Praktiker verstehe, ich gehe total anders an die Sache ran.
Und das offenbar auch mit Erfolg. Seit 40 Jahren können Sie zumindest davon leben. Also es ist ja offenbar auch ein Geschäftsmodell für Sie.
Klaro.
Und könnte sein, dass das vielleicht auch nochmal durchaus Schule macht und das immer wichtiger wird. Also Reparaturcafés, da gibt es ja, glaube ich, inzwischen 1000 in ganz Deutschland.
Ja, ne? Ich wünsche
mir, das ist nicht ein Geschäftsmodell.
Ja, das ist kein Geschäftsmodell, das ist kein wirklich ein Community-Modell.
Ne? Es ist der Schmelztiegel für eine neue Reparaturkultur. Genau das, was Herr Jung da beschrieben hat, dieses angezeckt werden mit einer kreativen Idee, sich anders mit Geräten auseinanderzusetzen, anstatt wie man es bisher gekannt hat oder eben nicht mal angedacht hat. Das kann man im Reparaturcafé erleben. Und zwar geführt, angeleitet mit anderen zusammen als kreativen Prozess, als spaßigen kreativen Prozess sogar. Und da hören die Leute nicht mal weg, wenn man dann die Geschichte erzählt vom Toaster, vom Wasserkocher, vom geliebten Tonbandgerät oder so.
Man bringt da ja einen Freund mit, ne? der irgendwie repariert werden muss.
Absolut. Ja. Wie Sie haben vorhin gesagt, ein Familienmitglied. Es hängen ja eine ganze Menge Geschichten und Erlebnisse.
Das ist der Mixer von meiner Oma, der ging 50 Jahre lang, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Aber
genau.
Bitte helfen Sie mir.
Und da lernt man dann einzutauchen in diesen kreativen Prozess der Fehlerdiagnose und dann erst zu sehen, wie gehe ich denn jetzt mit dem Gerät um. Tausende von Stunden gehen dafür drauf, dann mit zusammen den Versuch zu unternehmen, ein solches Gerät zerstörungsfrei zu öffnen mit den Gerätschaften, die man dort, also mit den Werkzeugen, die man
was
dort
nicht einfach,
hat. Was nicht einfach ist,
unbedingt
aber was toll ist.
Ja.
Die EU hat ja dankenswerterweise durch die EU Ökodesign-Richtlinie jetzt verfügt, dass in Zukunft Gerätschaften zerstörungsfrei mit haushaltsüblichen Werkzeugen zu öffnen sein müssen. Aber was wir erleben, ist, dass in Reparaturcafés wird ja jetzt repariert, seit über 10 Jahren. Und zwar mit den Schrottgeräten, auch die Schrottgeräte, die jetzt hier rumfliegen.
Herr Klaus Nikolai,
heißt, reparieren ist möglich.
Sie wollten noch was ergänzen?
Also dieses zerstörungsfreie Öffnen ist wirklich ein großes Problem von den Geräten, die man eben nicht zerstörungsfrei öffnen kann. Ne?
Das ist oft schon der Hinderungsgrund, das eben zu reparieren. Also wenn ich jetzt einen Mixer habe oder sowas, den ich nicht auseinanderschrauben kann, weil das eben verpresst worden ist oder innen verschmolzen beim Zusammenfügen, wie auch immer das funktioniert, dann denke ich mir so, ich öffne das jetzt irgendwie, aber es muss ja hinterher wieder so zusammengebaut werden können, dass ich es als Mixer nutzen kann.
Dann lässt man es lieber gleich, ne?
Sonst ja, wenn ich mir irgendwie dann, also ich kann mir nicht die Schlauchschelle um den Mixer drum machen.
Das sähe sicherlich cool aus, wenn sie es machen. Ja,
weiß ich nicht so richtig, ob das cool ist. Also sag ich mal, dann spritzt der Teig dran, dann habe ich da
Kunstinstallation. Zeug dran, ne?
So, das muss dann schon so sein, dass es hinterher wieder optisch so aussieht wie vorher. Und nicht, dass ich da, also weil man auch nicht weiß, wenn man irgendwie mit drei Schrauben das dann vielleicht später wieder zusammen macht, aber wie klebe ich das ein? Also dann ist ein Aufwand, entsteht da, der ist einfach dann, der schreckt einfach ab.
Und es fragen sich natürlich auch viele, welches Elektrogerät kann ich eigentlich als Laie überhaupt aufmachen? Was ist überhaupt sicher? Und wie geht das? Das sind natürlich auch alles Fragen, die uns gleich hier nach den Nachrichten noch weiter beschäftigen werden, hier an diesem Samstagvormittag. Gelebte Nachhaltigkeit, reparieren statt wegwerfen, das ist unser Thema. Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Haben Sie schon versucht, Elektrogeräte, die Ihnen vielleicht ans Herz gewachsen sind oder die Sie einfach sehr gerne benutzen, schon mal zu reparieren oder haben Sie sich Hilfe geholt? Was erwarten Sie vielleicht auch von der Politik, zum Beispiel auf EU-Ebene? Sollte es ein konsequentes Recht auf Reparatur geben, was ja im März schon mal zumindest in Teilen von der EU-Kommission schon mal auf das Tableau gesetzt wurde. Das ist ja ein langer Prozess, bis es dazu wirklich kommt. Aber der Weg dahin ist zumindest schon mal beschritten. Ist Ihnen das wichtig, dass man ein Grundrecht auf Reparatur hat als Kunde? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Marco Klaus und Nikolai in Dresden, ich danke Ihnen erstmal für den Anruf und viele Grüße.
Ja, auch vielen Dank fürs Gehör.
Aber gerne. Ciao. Heinrich Jung, Sie haben ja irgendwie auch noch ein bisschen was mitgebracht, ne? Im Studio in Mainz. Ja. Wo man vielleicht auch mal deutlich machen kann, was es so mit der Vielzahl der reparierten Geräte so auf sich hat. Erklären Sie mal kurz.
Ja, ich habe hier was Spannendes dabei. Wir sind ja im Radio, deswegen ist das immer ein bisschen schwer zu zeigen. Ja? Da habe ich ein kleines Plastikkästchen, das ist voll mit Bauteilen. Jedes Bauteil hat ungefähr 1 cm mal 1 cm Größe. Das sind hauptsächlich sogenannte Offline-Switcher, die versorgen eine moderne Elektronik mit Kleinspannung. Also damit die Elektronik arbeiten kann, braucht die dieses Bauteil. Und das ist ein Bauteil, das sehr oft kaputt geht. Es ist in jeder Waschmaschine drin, in jedem Trockner, in jeder Spülmaschine, auch in Kleingeräten.
Und kostet nicht viel?
Kostet, ja, vielleicht 2 bis 4 Euro.
Also fast Größeordnung.
Nichts. Ja. Das ist nicht viel, ja. Die neue Elektronik kostet 150 bis 200 Euro, vielleicht auch da drüber. Jetzt kann man natürlich, wenn so eine Elektronik ausfällt, nach 3 Jahren oder nach 5 Jahren, kann man die komplette Elektronik tauschen für den teuren Ersatzteilpreis plus Arbeit plus Anfahrt. Ist schon ein bisschen viel. Oder man kann hingehen und die Elektronik mitnehmen, in der Werkstatt das Bauteil identifizieren und austauschen. Und dann kommt man zu so einem Schächtelchen voll mit Bauteilen. Das sind die Bauteile, die wir in ungefähr einem Jahr hier ausgetauscht haben oder ausgewechselt haben. Jedes einzelne Bauteil repräsentiert eine komplette Waschmaschine mit 40 Kilo Gewicht und Material, die wir gerettet haben. Und ich mache jetzt mal folgendes Experiment. Ich habe hier eine Trommel und lasse diese Bauteile in die Trommel rieseln. Und jeder Aufschlag.
Ich fühle mich gerade wie im Reparaturcafé, ehrlich gesagt. Das ist ganz toll.
Ja, jeder Aufschlag von so einem Bauteil ja repräsentiert eine reparierte Waschmaschine oder Spülmaschine. Achtung!
Ja. Also ich zähle so ungefähr 100 oder 500 oder mehr.
Ja, sind um die, also Elektroniken reparieren wir im Jahr ungefähr so plus minus 100 Stück.
Ja.
Also die wir auf Bauteile-Ebene reparieren.
Und wir reden hier von Bauteilen, wie gesagt, von 2 bis 3 Euro und nicht etwa großen Elektronik-Teilen von 100 oder 150 Euro. Also es geht offenbar auch sehr günstig und das alles beschäftigt uns, was Reparieren von Elektrogeräten angeht. Vieles ist also relativ einfach zu machen. Manchmal schaut man auch einfach nur selber mal nach, ob was verstopft ist oder eben kontaktiert jemanden wie Heinrich Junge oder viele andere Menschen in dieser Republik, die reparieren für relativ wenig Geld, weil eben oft die allerkleinsten, ganz praktischen Bauteile nur kaputt sind und die man austauschen kann. Das geht oft schneller, als man denkt. Und all das beschäftigt uns hier noch bis 11 Uhr. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer, gelebte Nachhaltigkeit, reparieren statt wegwerfen, unser Thema. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wie ist es eigentlich, wenn bei Ihnen ein Gerät den Geist aufgibt? Versuchen Sie es zu reparieren oder geben Sie es zumindest jemandem in die Hand, der es dann kann? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wenn Sie etwas reparieren lassen wollten? Haben Sie vielleicht auch einen Service gefunden, der das gut und kompetent gemacht hat? Hat sich diese Reparatur auch preislich gelohnt? Welche Rolle spielt das eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ob man etwas repariert oder nicht? Lohnt sich das eigentlich auch überhaupt preislich noch? Und was erwarten Sie vielleicht auch von der Politik? Auch da gibt es ja einige Bewegungen, auch auf europäischer Ebene. Es gibt ja schon, wir haben es schon gehört, von Tom Hansing vom Runden Tisch Reparatur, der auch bei uns ist, diese Öko-Design-Richtlinie, die sagt, dass für Großgeräte mindestens 7 Jahre, glaube ich, ne, waren es, Ersatzteile bereitgehalten werden müssen und dass bestimmte Produkte einfacher zu reparieren sein sollen. Aber ein Grundrecht auf Reparatur, das gibt es noch nicht. Das ist aber tatsächlich gerade, ich sag mal, im politischen Prozess. Das dauert aber alles noch. Europaparlament, EU-Staaten müssen das alles noch aushandeln. Aber da bewegt sich was. Tom Hansing, vielleicht können wir das kurz erklären, was die Europäische Union da genau will und ob Ihnen das reicht.
Also es gibt verschiedene Initiativen, zum Beispiel European New Green New Deal und andere Initiativen, die wollen das Recht auf Reparatur als Werkzeug für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft unter anderem eben in Anschlag bringen. Und da sind so verschiedene Aspekte werden verhandelt, wie zum Beispiel, das hatten wir vorhin schon mal, das mit dieser Gewährleistung, die Frage nach einer Verlängerung der Gewährleistung, die Frage nach der Zurverfügungstellung von Ersatzteilen und reparaturrelevanter Informationen. Reparaturfreundlicheres Produktdesign, zum Beispiel, dass eben Gerätschaften durch handelsübliche Werkzeuge zerstörungsfrei zu öffnen sein müssen, etc. Aber der Teufel liegt wie so häufig im Detail. Das heißt, vieles ist gebunden.
Vielleicht ein wichtiges Detail, was passieren sollte und wo die Europäische Union aus ihrer Sicht zurück ist.
Was passieren sollte, ist, dass ein herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur für alle gilt und nicht der Fokus auf den Herstellerinteressen liegt. Das ist im Moment der Fall. Es wird zu sehr darauf geachtet, ob die Hersteller denn auf ihre Kosten kommen oder nicht. Und es ist weit davon entfernt, Werkzeuge oder Anreizsysteme zu schaffen, die dazu beitragen, dass wirklich mehr repariert wird. Recht auf Reparatur könnte also genauso sein, dass die Hersteller das für uns dann zu machen haben. Das hat dann also nichts mehr mit dem freien Marktgeschehen zu tun. Das ist ein großer Fehler. Es gibt viele Details, über die man sprechen kann.
Das werden wir bei anderer Gelegenheit tun, aber ich höre schon. Also was, glaube ich, klar ist, es hat sich auch in der Politik einiges bewegt im Vergleich zu früher.
Auf jeden Fall
auch gerade der richtige Weg,
aber eben sehr, sehr zögerlich. Und wir reden hier die ganze Zeit über europäische Ebene. Auch auf Bundesebene könnte was passieren, bleibt aber aus. Zum Beispiel Anreizsysteme finanzieller Art zu schaffen, damit mehr repariert wird. Wir haben in dieser Sendung auch schon häufiger darüber gesprochen, dass gerade der Preis für Reparatur ein großes Hemmnis ist.
Der entscheidende Faktor für viele.
Der entscheidende Faktor. Selbst wenn man will, ist es Intransparenz, so was kommt jetzt wirklich an Kosten auf mich zu? Und dann ist es aus verschiedenen Gründen eben zu teuer. Womöglich könnte ein bundesweiter Reparaturbonus dort Abhilfe schaffen. Das ist das, was der Runde Tisch Reparatur mit 20 weiteren Organisationen zum Beispiel fordert. Dass also von staatlicher Seite, wenn ich mein Gerät reparieren lasse, ich bis zu 50% der Reparaturkosten erstattet bekomme, bis maximal 200 Euro. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich oder auf Landesebene, wie in Thüringen, funktioniert das bereits wunderbar. Wer diese Forderung unterstützen möchte und mehr Informationen dazu braucht, kann auf incota.de/reparaturbonus
alle Informationen finden. Da haben wir es auch noch mit untergebracht. Da Sie gerade bei Netzadressen sind, klar, YouTube ist eine der wichtigsten Quellen überhaupt für, ich sag mal, Alltagshacks verschiedenster Art, die man so braucht, von vielleicht irgendwie als Ideenhilfe, was man kocht und wie man es kocht, bis hin eben auch zur Reparaturanleitung. Und Andrea Jakobs zum Beispiel schreibt uns, das können Sie übrigens auch gerne tun unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sie nutzte YouTube ständig, um sich da Hilfe zu holen. Vor einigen Jahren hat meine Spülmaschine nur noch kalt gespült. Der Tipp aus YouTube hat wunderbar geholfen. Seitlich gibt es eine kleine Klappe. Da befindet sich ein kleiner Schalter. Den muss man einfach wieder aktivieren und prompt spülte diese Spülmaschine wieder schön warm. Also oft sind es wirklich die Kleinigkeiten. Und das Schöne ist, Heinrich Jung, Sie erinnern sich vielleicht, Stefanie Bunker hat das ja aus Hamburg angerufen. die eigentlich ja schon einen neuen Geschirrspüler bestellt hatte, aber vielleicht jetzt wieder irgendwie auf den Stornierbutton gehen wird. Wir haben sie ja gebeten, die Zeit zu nutzen und tatsächlich die Reparatur vielleicht selber auszuführen. Das war so, ja, vor einer guten halben, vielleicht dreiviertel Stunde. Und sie hat ihn reparieren können.
Nein.
Ja, ist so, genau. Und diese Reparatur hat genau 5 Minuten gedauert.
Ja, super.
Also, und sie schreibt doch, das neue Gerät ist storniert. Herzlichen Dank und noch gute Sendung. Viele Grüße nach Hamburg, kann ich da nur sagen.
Ja. Also,
manchmal sind die Dinge wirklich, wirklich sehr einfach, aber manchmal eben auch nicht. Also Jane Fager zum Beispiel schreibt uns, ich bin prinzipiell immer fürs Reparieren. Allerdings muss man auch sehen, dass gerade in unserer Gesellschaft Zeit und Geld immer ein Problem darstellt. Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei und habe noch einen Minijob. Ich glaube, der Alltag sieht bei manchen ähnlich aus. Wenn man dann noch kein wirkliches technisches Verständnis hat, wie ich zum Beispiel, ist es auch noch ein Hindernis. Auch die Zeit, einen Handwerker zu finden, der Zeit hat und offen die Kosten schon mal kommuniziert, ist auch nicht einfach, schreibt sie uns hier. Dann schreibt uns Herr oder Frau Hahn öfter mal die Gebrauchsanweisung lesen. Kaum ein Käufer eines Geräts liegt die Gebrauchsanleitung. Daran sind meistens sehr viele Hinweise darauf zu finden, die Langlebigkeit zu erhöhen. Und damit erhöhe ich die Nutzungsdauer und vermeide vorzeitigen Verschleißersatz. Das schreibt uns Herr oder Frau Hahn. Und aus Westoberwedingen, das klären wir gleich, wo das ist, ruft Friedrich Drees an. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo ist denn das?
Das heißt Westoberledingen und aus Friesland.
Oh, haben wir das geklärt. Also Overwedingen, ja. Nicht Oberwedingen.
Overledingen.
Overledingen. Ja. Sorry an alle Overledinger, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Westoverledinger. Herr Drees, bin ganz Ohr.
Ja, also ich habe mehrfach Computer repariert und habe im Studium den Hinweis von einem Freund bekommen, dass man sich ein altes Business Notebook kaufen sollte und weil die sehr gut dokumentiert waren und die Hersteller dort eine technische Dokumentation haben mit Teilelisten und Montageanweisungen. Und ja, so kam das dann auch, dass die Computer, die ich hatte, irgendwann auch mal kaputt gegangen sind und ein Scharnier gebrochen ist oder man ein Display austauschen musste. Und man dann häufig diese Geräte, die es oft als Leasingrückläufer gibt, dann gut kaufen kann, die für Unternehmen vielleicht nicht mehr attraktiv sind, aber man dann selber noch Jahre oder einige Geräte, bestimmt über 10 Jahre, benutzen kann, indem man sie ganz einfach aufrüstet oder dann defekte Teile noch repariert.
Das ist natürlich immer so ein Punkt tatsächlich bei Computern oder Handys, bei diesen Geräten, die ja wirklich einen extremen technischen Fortschritt erleben von Jahr zu Jahr, ob sich da noch Reparaturen lohnen. Also das ist natürlich auch so eine Frage, zum Beispiel auch zum Thema CD-Player. Da schreibt uns jemand, nämlich Frau oder Herr Eickmeier, tatsächlich, sie hat einen defekten CD-Player und möchte den gerne reparieren lassen, findet aber niemanden. Also bei diesen ganzen, ich sag mal, technischen Dingen, die schon etwas in die Jahre gekommen sind. Heinrich Jung, können Sie bei sowas auch helfen?
Naja, beim CD-Player, der soll CD abspielen, da gibt es keine technische Innovation. Der hat das vor 10 Jahren genauso gemacht wie ein neuer heute. Da gibt es nichts, da passiert nichts. Und viele Innovationen, holen wir mal einen Computer, die sind vollkommen irrelevant. Natürlich habe heute Grafikprozessoren bessere Leistung. Der Treiber ist halt die Videospielerei. Aber wenn ich daheim mit meinem Computer Word und Excel brauche, dann reicht mir natürlich der Computer von vor 20 Jahren. Warum brauche ich da das neueste Gimmickteil? Ja, also das ist einfach Quatsch. Also ich brauche auch kein Auto, das einen elektrischen Fensterheber hat, der im Zweifelsfall im Winter unten bleibt. Wenn ich eine Kurbel habe, naja, dann spare ich mir schon wieder 5 Minuten im Fitnessstudio. Also es gibt, also in
Man
unserer
muss es einfach
technischen
positiv.
Welt ja. Gibt es schon einige richtig spooky Sachen. Ja.
Aber Friedrich Drees, Sie halten dran fest, oder? Sie reparieren noch ältere Computer.
Also ich repariere die noch und meist ist das auch so, dass ich dann eben Teile austausche, wie die Festplatte, die häufig früher eben noch diese Scheiben waren, dass man die gegen eine SSD-Festplatte austauscht, wodurch der Computer dann meistens schneller wird oder dass man eben noch den Arbeitsspeicher aufrüstet und dann eigentlich die Hardware nochmal weiter benutzen kann. Häufig, ich installiere meistens ein Linux für mich, das läuft immer sehr gut.
Linux, das Betriebssystem.
Ja, genau.
Das ist relativ schlank
mittlerweile,
im Gegensatz zu Windows. Ja.
Genau, man muss sich ein bisschen informieren, aber meistens laufen die Geräte dann auch für diese einfachen Anwendungen noch, was man ja macht, im Internet recherchieren oder vielleicht noch einen Film in der Mediathek hören oder Radio hören, Briefe schreiben und kleinere sind doch häufig immer noch sehr gut und kann dann immer noch lange genutzt werden.
Friedrich Drees in Westoverledingen. Ich hab's richtig, oder?
Ja, diesmal war es richtig.
Ja, wunderbar. Ich bin ja lernfähig. Vielen, vielen Dank für den Anruf. Viele Grüße nach Ostfriesland und noch viel Erfolg bei Ihren Computerreparaturen.
Ja, danke schön.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Bleiben wir noch bei diesen, ich sag mal, elektronischen Geräten, die eigentlich ja auch Hightech-Geräte sind und einer schnellen Entwicklung unterliegen, einem schnellen Fortschritt unterliegen, wo vielleicht die Menschen noch am ehesten relativ schnell was Neues kaufen, statt das zu reparieren. Zum Beispiel bei Handys. Dietmar Schuffenhauer ruft aus Berlin an, ein bisschen einfacher, was den Ort angeht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen?
Hallo?
Ja, wir hören Sie sehr gut.
Welches also mein Gerät? Problem ist, ich habe ein ziemlich altes Handy von Nokia, also diese kleinen noch, das immer funktioniert hat und hat ja immer den Vorteil, dass also der Akku da eine Woche hält, weil ja nicht so viel Strom
verbraucht. Das sind diese kleinen, die so ein bisschen aussehen wie Eis am Stiel.
Genau, ja. Und irgendwann hat natürlich der Akku geschwächelt und dann bin ich in einen Fachmarkt gegangen und habe mir einen Originalersatzteil gekauft und habe das da eingebaut und nichts passierte. Das funktionierte nicht. Bin ich wieder hingegangen, dann hat der Händler das rausgenommen, eingebaut und hat festgestellt, funktioniert nicht. Sagte, da stimmt irgendwas mit dem Akku nicht. Geben Sie den her, wir bestellen nochmal einen, vielleicht ist der fehlerhaft. Dann habe ich 14 Tage gewartet und dann war ich wieder in dem Fachmarkt und da hat dann der Händler selber das eingelegt und funktionierte nicht. Und dann ist er zu dem Schluss gekommen, ja, da muss irgendwie das Handy so programmiert sein, dass es diesen Akku nach einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr akzeptiert. Und das ist so mein Problem gewesen. Und dass ich diesen Verdacht habe, das hat damit zu tun, dass ich einen Freund hatte, der in grauer Vorzeit, als die Fernseher von Röhrentechnik auf Transistortechnik umgebaut wurden, bei AEG Telefunken beschäftigt war in der Forschung. Und deren Auftrag war es damals, bei den Platinen zu forschen, wie kann man das Material so verändern, dass die in einer bestimmten Zeit anfangen zu zerbröseln, dass der Fernseher nicht mehr funktioniert. Das war ein Forschungsthema in der Firma des Herstellers von Fernsehern. Und das ist eigentlich mein Verdacht, dass sowas also viel mehr in der Industrie grassiert, als man sich das vorstellt.
Dazu bekommen wir übrigens auch einige E-Mails, natürlich zu dieser Frage der Obsoleszenz, der geplanten Obsoleszenz. Also wenn die Lebensdauer vom Hersteller bewusst eingeschränkt wird, Frank-Reginald Wolf aus dem Harz schreibt uns, das ist systemimmanent und die Gegenbewegung der Nachhaltigkeit ist dagegen viel zu schwach, wenn es um tatsächlich die ganz bewusste Einschränkung der Lebensdauer von Elektrogeräten oder Elektronikgeräten geht. Das wird ja nun schon seit langer, langer Zeit immer wieder diskutiert, ob das so ist. Noch ist, ich sag mal, globaler Beweis da noch nicht richtig geführt worden, aber ich werf's einfach mal in die Runde, Tom Hansing. Gibt es so etwas? Gibt es geplante Obsoleszenz?
Also, interessanterweise, es gab ja mal vom Bundesumweltamt eine Studie, die entsprechend dann auch festgestellt hat, nee, so einfach kann man das nicht sagen, denn es sieht ja so aus, der Kunde möchte halt nach einem oder spätestens 2 Jahren sein Handy wechseln, weshalb sollte denn der Hersteller ein Handy jetzt konstruieren, das länger hält? Es wäre ja unwirtschaftlich, es wäre ja nicht ratsam. Also es sind andere Gründe, die dazu führen, dass Geräte nach einer geplanten Zeit den Geist aufgeben. Also Grund, das war sozusagen eine Schuldumkehr. Der Kunde, die wir Verbraucherinnen und Verbraucher wollen halt solche Geräte und deswegen handelt die Herstellung, die Produktionsseite entsprechend. Ich glaube, dass die Frage einfach falsch ist. Ob jetzt geplante Obsoleszenz oder nicht. Denn Fakt ist, dass bei egal welcher Ingenieursleistung jedweder Punkt geplant ist. Alles wird berechnet und durchgestylt. Ist doch klar.
Ja, und, das denke ich auch.
Und das ist auch gar kein Geheimnis. Die Frage ist einfach, ob es möglich ist, mit Bauteilen, die zum Beispiel im Subcent-Bereich Kosten in die Höhe treiben, salopp gesagt, oder eben nicht, ob man dadurch die Nutzungsdauer eben signifikant verlängern kann oder nicht. Also ob geplant oder nicht, Obsoleszenz findet statt und insbesondere auch eben eine psychologische Obsoleszenz, dass wir, wie Herr Jung das auch schon angedeutet hat, mit irgendwelchen Features geködert werden, die jetzt absolut das Must-Have sein. Und deswegen
und die wiederum zum Beispiel Akkus belasten.
Die Akkus von älteren Geräten.
Also und deswegen brauchen wir jetzt
unbedingt ein neues Gerät. Das Handy-Akku ist ja eines der anfälligsten Teile überhaupt, weil es eben einfach, ich glaube, die meisten machen die Erfahrung, nach spätestens 2-3 Jahren geht es fast in die Knie. Und ohne,
unter 10% der Fähigkeiten eines modernen Handys werden auch de facto benutzt. Das heißt, es ist eigentlich ein Funktionsumfang. Die Challenger-Rakete hatte weniger Funktionsumfang als ein modernes Handy. Das ist also over the top sozusagen. Interessant wird's.
Handy-Akkus wären doch wirklich mal eine Maßnahme, oder? Richtig gute, langlebige Handy-Akkus.
Naja, oder austauschbare.
Oder austauschbare. Naja, bei einigen geht's. Beim alten Nokia ging's ja, oder zumindest sollte es gehen, ne?
Naja, ich hab jetzt den alten Akku einfach drin. Der hält halt nicht mehr eine Woche, sondern nur 3 Tage. Aber das ist ja auch.
Was sagen Sie so, nur 3 Tage? Heutzutage ist es viel. Bei Smartphones, die halten vielleicht manchmal nur nicht mal einen ganzen Tag, wenn sie stark benutzt werden.
Insofern bin ich ganz zufrieden damit, dass es halt so ist.
So kann man es natürlich auch sehen. Ja. Aber glauben Sie denn daran, dass das ganz bewusst so eingeplant wurde in Ihrem Gerät?
Also das sagte der Händler. Und wenn ich also nicht meinen Freund gehabt hätte, der bei AEG Telefunken damit in der Forschung beschäftigt gewesen wäre, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.
Der Begriff dafür, dass Soft und Hardware irgendwie miteinander interagieren, nennt man Serialisierung. Im Moment wird das Unternehmen Apple in Frankreich da vor Gericht gezerrt, weil man eben den Verdacht hat, dass durch Software die Hardware gesteuert werden könnte. Serialisierung, also die Software ist mit der Hardware verbunden und Apple oder jedes andere Unternehmen auch könnte jetzt zum Beispiel überprüfen, ob da sogenannte Originalteile bei der Reparatur verwendet wurden oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, kann der Funktionsumfang sozusagen aus der Zentrale heraus beschränkt oder auf jeden Fall darin eingegriffen werden. Das ist zum Beispiel einer der Kritikpunkte an dieser europäischen Gesetzgebung.
Durch Software-Updates zum Beispiel, ne?
Dass diese Software-Seite, dass Software auf Hardware Zugriff hat und die sehr stark beeinflusst, dass das kein Gegenstand des Rechts auf Reparatur ist. Das ist ein großer Kritikpunkt.
Man müsste es trennen können.
Man muss es
die Hardware
verbannen.
Funktionalität
es muss verboten werden, sozusagen.
Ich glaube, da wird ein Unternehmen wie Apple nicht wirklich glücklich sein, weil das gehört ja genau zu dem Geschäftsmodell, das beides zu verbinden. Dietmar Schuffenhauer in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne.
Viele Grüße und trotzdem noch viel Spaß mit Ihrem älteren Nokia-Handy.
Danke schön, wieder ran.
Und viele schreiben uns tatsächlich über ihre älteren Geräte, die sie immer noch gerne nutzen. Deutschland von Kultur an diesem Samstagvormittag. Reparieren statt wegwerfen. Gelebte Nachhaltigkeit ist unser Thema. Holm Gärtner zum Beispiel schreibt uns, Energieeffizienz bei 30 Jahre altem Kühlschrank. Das ist sein Thema. Unglaubliche 30 Jahre nutze ich einen Kühlschrank ohne eine einzige Reparatur und bin nach wie vor außerordentlich zufrieden. Trotzdem fragt er sich natürlich, wie ist es mit dem Energieverbrauch? Ist ein neues Gerät wirklich energieeffizienter nach 30 Jahren? Lohnte es sich da vielleicht tatsächlich doch ein neues zu kaufen? Heinrich Jung, was würden Sie sagen?
Ja, also da kann ich mithalten und mitsprechen, denn ich habe mir 1991 den Kram Leer 200 Kühlschrank gekauft. Das war damals der Energiesparweltmeister. Im Umweltladen in Mainz stand der und wurde getestet und war also damals das 9 plus Ultra. Und ich habe den bis heute im Betrieb, noch nie eine Reparatur gehabt. Und der ist immer noch super sparsam. Ja, und ja, das ist es ja. Das ist ja eine Mehr. Ja? Die meisten Nicht-Techniker lassen sich da leicht über den Tisch ziehen und was ich von UFO machen, dass ein Gerät alt ist, bedeutet noch lange nicht, dass es irgendwie sehr schwach, also im Energieverbrauch nach oben geht. Das kann natürlich sein. Aber wenn man das wissen will, dann hilft nur messen. Sie kriegen in jedem Baumarkt einen Energiemonitor zu kaufen für 10 oder 15 Euro. Das können Sie 2 Wochen an Ihren Kühlschrank dazwischen schalten und dann hochrechnen, was ist Ihr Jahresverbrauch. Und im Internet gibt es Vergleichslisten, was ist ein durchschnittlicher Verbrauch, was ist ein sehr guter, also geringer Verbrauch von modernen Kühlschrank. Und was hilft mir das, wenn ich mir einen modernen Kühlschrank leiste, der wenig verbraucht, der aber nach 3 Jahren auf den Schrott fliegt? Das ist einfach ruinös. Ruinös. Da hat niemand gewonnen. Und zu allerletzt die Umwelt.
Christoph Prüße ruft an aus Euthen. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen. Prüße, mein Name.
Euthen mit Y. Das klingt für mich so ein bisschen nach Norddeutschland.
Ja, das ist in der Nähe von Bremen.
Ach, wunderbar.
Ja, ich habe da so eine ganz lustige Geschichte über eine Waschmaschine, die ich mir 1987 gekauft habe.
Und also schon sehr, sehr lange her.
Sehr, sehr lange her, richtig. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich auszog und hatte nicht viel Geld. Und bin dort schon in ein Geschäft gegangen, welches Maschinen verkaufte mit kleinen Macken, die dann etwas günstiger waren. Und mein Budget war damals so 300, 400 Mark. Und dann kam ich in dieses Geschäft und guckte mir das an. Und dann kam der Geschäftsinhaber auf mich zu und hat mich beraten und ging dann mit mir zu einer Maschine. Von dem Namen hatte ich noch nie was gehört. Und sagte, nee, kaufen Sie diese Maschine. Der Preis war 1200 Mark. Habe ich abgewunken. Ich sagte, nee, nie und nimmer. Aber er hat es geschafft, dass ich diese Maschine gekauft habe. Wie auch immer, er hat mich eben halt so lange auf mich eingeredet. Und ich habe diese Maschine gekauft, ein Waschtrockner, also sprich zwei Maschinen in einer. Und die läuft bis heute. Sie hat noch nichts gehabt. Das Einzige, was ich einmal machen musste, ist das Gummi vom Bullauge austauschen, weil das wurde porös.
Das ist wirklich ein Detail, glaube ich, mit dem man gut leben kann. Ne? Also, also damals waren, glaube ich, 1200 Mark war relativ viel Geld in den 80er Jahren, oder?
Das ist richtig.
Da frage ich mich jetzt gerade tatsächlich, Heinrich Jung, Tom Hansing, vielleicht die Frage an Sie beide. Wenn man jetzt dann doch ein neues Gerät kaufen will, ein Gerät, was möglichst lange hält, was nachhaltig ist, muss man denn unbedingt viel Geld investieren, Heinrich Jung?
Also der Spruch in den 70ern hieß, small is beautiful. Das heißt, ein Gerät, was super daherkommt, viele Features hat und wenn man es einschaltet, macht bim, 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 bim. Und wenn man es ausschaltet, macht bim, 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 bim. Naja, sowas braucht kein Mensch, niemand auf der Welt braucht sowas. Ja? Und je mehr dran ist an so einem Gerät, umso mehr geht auch kaputt. Small is beautiful heißt, wenn ein Gerät einfach ist, hat man meistens länger und mehr Spaß dran, als wenn es kompliziert ist.
Aber die Frage des Preises, muss man, wenn man jetzt doch ein neues Gerät kaufen will?
Also gerade das ist ja genau. Also
es gibt ja eine große Traditionsfirma in Deutschland, also wir können ja den Namen mal nennen, Miele natürlich, wo viele immer sagen, das ist so ein Beispiel dafür, für deutsche Handwerkskunst, für deutsche Qualitätsarbeit, da muss man halt schon ein bisschen was hinlegen und das lohnt sich aber auch, weil es lange hält.
Nein, den Ruf hat sich Miele erworben vor 20 und 30 Jahren. Und die Oma glaubt das halt immer noch. Ja? Und die Leute auf dem Land, die schwören da drauf. Aber das muss nichts mit der Realität, der täglichen Praxis zu tun haben. Sie können ja mal einfach spaßeshalber in Google eingeben, F84, nur als Beispiel, F84, dann kriegen Sie echt Spaß. Ja? Das ist ein Fehler bei Miele, der betrifft nur relativ neue Maschinen. Ja? Und der ist so gravierend. Da kostet dann, ist die Umweltbombe kaputt und die kostet dann 350 Euro.
Das heißt, man sollte sich nicht auf eine Marke konzentrieren.
Nochmal zurückzukommen, die Frage war ja, früher konnte man sagen, man gibt mehr Geld aus, da hat man auch mehr Qualität. Ja? Das ist vorbei. Heute zahlen Sie für Image und für Design, ja, damit sie sich gut fühlen. Das Ding sieht schön aus und das hat 8 Kilo, die Waschmaschine. Obwohl die Kinder sind aus dem Haus, sie sind nur noch zu zweit und kriegen die Maschine gar nicht mehr voll. Das ist absolut kontraproduktiv. Aber man lässt sich halt leicht verführen, wenn man vielleicht nicht weiß, worauf es ankommt.
Lieber was Gebrauchtes kaufen? Elektrogeräte immer gebraucht kaufen?
Zum Beispiel gebraucht, dann wie gesagt, dann hat es ja bewiesen, dass es schon so und so lange hält. Und dann auch lieber ein älteres Gerät als ein junges.
Also Christoph Brüssel in Euthen, im Moment funktioniert es ja noch ganz wunderbar, Ihre Waschmaschine oder Ihr Waschtrockner, beides ist es, glaube ich, ne, in einem. Deswegen werden Sie nicht hergeben, aber wenn Sie sie irgendwann verkaufen wollen, vielleicht gibt es da viele Interessenten für ein Gerät aus dem Jahr 1987.
Diesen Händler habe ich nach...
Das treibt ja fast schon die Preise nach oben hier bei Ihnen.
Ja, habe ich nach, glaube ich, da war sie 25 oder 28.
Da kam schon
Jahre
das erste Angebot.
Da habe ich den Händler angerufen und wollte ihn so ein bisschen auf die Schippe nehmen. und meldeten mich einfach damit, ich wollte was reklamieren. Eine Maschine von ihm sei kaputt. Da war der erstmal genervt. Und dann habe ich gesagt, nach 28 Jahren wird das Gummi rissig. Und dann fing er an zu lachen und sagte mir prompt, welche Maschine ich habe. Also der wusste das. Und er erzählte mir dann eben halt auch, dass wenn sie eine neue Maschine verkaufen und eine alte mitnehmen, ist sie von dieser Marke, sagt sie, die machen wir wieder hübsch und die verkaufen wir. Weil die laufen einfach. Sie sind nicht tot zu kriegen.
Christoph Brüsse in Olten. Viele Grüße.
Jawohl.
Ja, auch Ihre, hat die eigentlich einen Namen inzwischen, die Waschmaschine? Wir haben jetzt bei vielen Hörerinnen und Hörern gehört. Also
darf ich
bei,
das sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist eine Eumenia.
Nein, ich meine, ob sie einen bürgerlichen Namen hat. Ob sie, vielleicht hat sie, heißt sie Peter oder Klaus oder so.
Das hat sie von mir noch nicht gekriegt, aber sie hatte damals schon den Namen Sparmeister.
Ja. Ist noch kein bürgerlicher Name, aber vielleicht findet sich ja noch einer. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße.
Jo, danke auch.
In dem
auch.
Fall sogar unbekannterweise an ihre Waschmaschine. Gelebte Nachhaltigkeit, reparieren statt wegwerfen, das ist unser Thema. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Und gehen wir nochmal kurz nach Freiburg, ins schöne Freiburg im Breisgau, zu Uli Weyer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Balzer. Ich habe schon von meiner Mama gelernt, wir sind zu arm für billigen Scheiß. Und daran habe ich mich immer gehalten und habe mir immer gesagt, naja, kostet jetzt zwar ein bisschen mehr, aber hält dann halt auch länger. Hat sich gelohnt, am Beispiel meines Fahrrades, das habe ich mir vor 31 Jahren gekauft, begleitet mich immer noch täglich. Liebevoll gepflegt in der Selbsthilfewerkstatt in Freiburg. Das hat damals 3000 Mark gekostet ungefähr. Das haben mich einige Leute für komplett verrückt gehalten.
Das war sehr viel Geld damals, oder?
Das war sehr viel Geld für ein Fahrrad damals.
Heute normaler Preis.
Heute ist es ein normaler Preis, aber damals war das exorbitant viel Geld für ein Fahrrad. Und es hat sich aber gelohnt. Also wenn ich das auf die Nutzungsdauer umrechne, dann sind das 50 Euro im Jahr ungefähr. Kommen natürlich noch Ersatzteile dazu, aber das Allermeiste an dem Fahrrad ist noch original. Verschleißteile natürlich nicht, wobei sogar die Schaltung ist noch die Originalschaltung. Nur die Ritzel natürlich nicht mehr. Aber ansonsten sehr viel Original.
Dann wünsche ich noch mindestens weitere 30 Jahre mit Ihrem Rad.
Ja, das weiß
oder?
Ich nicht, ob das
schafft
noch
das?
Geht. Das könnte knapp werden.
Na gut, 10, 15 vielleicht.
Ja,
so.
Möglicherweise. Mit einem neuen Lack vielleicht.
Oliver, ich danke Ihnen sehr und ich freue mich sehr, dass tatsächlich auch das Fahrrad dieses wunderbare Objekt auch nochmal eine Rolle gespielt hat in unserer Sendung.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Ist vielleicht nicht Podcast- oder internetfähig, dieses Kofferradio von Telefunken, das seit über 20 Jahren bei Cornelia Grening in Berlin im Badfest aufgestellt ist und dort auch steht und einen immer noch einwandfreien Klang hat, wie sie uns hier gerade schreibt über E-Mail. Allerdings wird der Schalter an-aus nie betätigt, nur die Lautstärke. Auch der Sendersuchlauf ist fix auf 89,6. Und das ist natürlich eine Frequenz in Berlin, eine UKW-Frequenz, die genau unser Programm ist. Es ist natürlich sehr schön, das zu hören. Im Betrieb ist es tatsächlich ununterbrochen seit 1984, also offenbar auch noch deutlich älter als diese 20 Jahre und war ein Geschenk aus dem Westen und kann auch mit Batterien betrieben werden. Wie gesagt, fest eingestellt auf eine UKW-Frequenz, die mir persönlich zumindest in Berlin sehr gut gefällt. 89,6, Cornelia Grening in Berlin. Und Thea Oehlert schreibt uns aus Cottbus, reparieren in der Schule lernen. Wir sind Kinder der DDR und damit nicht nur schulmäßig, sondern auch häuslich zum Reparieren erzogen und gebildet worden. Deshalb ärgert mich diese Wegwerfgesellschaft jetzt schon lange. Leider erschwert die Industrie, zum Beispiel Waschmaschinen, das Reparieren ihrer Geräte, sodass man nach einer bestimmten Zeit das Gerät wegwerfen muss. Das ist nicht nachhaltig, schreibt uns Thea Oehlert aus Cottbus, aus dem Südosten Brandenburgs. Ein Tipp, Fragen? Kann nicht schaden. Es gibt zum Beispiel auf dem Land immer Leute, die sich mit allem auskennen und große Bastler sind. Es wäre gut, wenn bewährte Dinge in den Schulunterricht übernommen werden könnten. Und dann schreibt uns Karl Krutz, in der DDR groß geworden. Mein Vater reparierte die meisten Geräte selbst, denn das war oft dem herrschenden Mangel geschuldet und oft auch einer möglich besseren Reparierbarkeit. Wir haben aus der Westverwandtschaft einen Markenmixer bekommen, Anfang der 70er Jahre. Meine Mutter benutzt ihn heute noch. Vor einem halben Jahr ging er nicht mehr. Aufgeschraubt, das Getriebe gereinigt, zusammengeschraubt. Er geht da wieder. Seit 50 Jahren also in Benutzung. Mein neuer Toaster hatte, als ich ihn auspackte, schreibt uns Karl Krutz, einen Fehler beim Zusammendrücken der Brotscheiben. Einer der Gitter drückt nicht mehr zusammen. Wenn ich ihn zurückbringe, wird er weggeworfen, ihn aufschrauben und die Mechanik einhaken. Wird die Garantie erlöschen lassen. Also nicht die einzige E-Mail, die uns dazu schreibt, dass eben gerade die älteren Geräte zum Beispiel auch aus DDR-Zeiten ja vielleicht einfacher zu reparieren sind, weil es eben da einfach Schrauben gibt, die einfach leichter zu nutzen sind. Da sind wir wieder bei den älteren Geräten und auch bei den Kompetenzen, die man vielleicht mitbringen sollte, die man vielleicht in der Schule lernen könnte. Reparieren, lernen in der Schule, Tom Hansing, wäre das was?
Reparieren, lernen in der Schule ist ein sehr guter Weg. Es gibt auf unserer Plattform reparatur-initiativen.de eine Rubrik Schule und Co. Tatsächlich haben etliche der Reparaturcafés in Deutschland damit begonnen, an Schulen, an Kitas und an anderen Bildungseinrichtungen mit den Kindern und Jugendlichen zusammen zu reparieren. Da gibt es auch Konzepte, frei verfügbare Informationen als Open Source, Anleitung, Hilfestellung, um sowas zu machen. In Berlin gibt es die Stiftung Pfefferwerk, die das seit vielen Jahren systematisch fördert, Reparieren an der Schule. Klar, weil das, was wir brauchen, ist ein Bewusstseinswandel. Wir brauchen eine andere Kultur. Und diese ganzen, also, abgesehen von den politischen Forderungen und den wichtigen Schritten, die unternommen werden müssen auf EU und auf nationaler politischer Ebene, ist es insbesondere diese andere Herangehensweise an die Dinge selbst. Also wir müssen Verhältnisse reparieren. Das heißt, gerade bei den Kindern und Jugendlichen kann man da vielleicht einen Grundstein legen, dieser Neugier einfach mal Platz einzuräumen. Das, was wir vielleicht verlernt haben, aber auch für Erwachsene ist das ein spaßiger Effekt, sich dem mal zu öffnen.
Aber da braucht es auch Selbstbewusstsein, da braucht es auch so ein bisschen, also nicht jeder hat ein Reparaturcafé um die Ecke. Es sind 2000.
Jeder kann es gründen.
Ja, gut, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber wenn man eben nicht genau weiß, schraube ich nun dieses Elektrogerät auf oder nicht, könnte das, okay, man zieht natürlich den Stecker aus der Dose, das dann schon, dass es vielleicht nicht unbedingt unter Strom steht. Aber ansonsten kann man das ja nicht genau wissen, was man da eigentlich tut. Da kann einem vielleicht auch das Netz nicht unbedingt helfen. Auch YouTube kann nicht immer helfen. Auch Gebrauchsanweisungen gibt es vielleicht nicht genug. Die Nachbarn sind nicht da. Also, an welchem Punkt, Heinrich Jung, ich frage vielleicht Sie mal, an welchem Punkt, wenn Sie jetzt gerade mal nicht da sein können, was ja durchaus denkbar ist, Sie können ja nicht überall immer sein, an welchem Punkt würden Sie sagen, ja, versuchen Sie es selbst?
Ja, also das ist ein schwieriges Feld. Also ich bin ja selbst schon 2 Repair-Cafés unterwegs jeden Monat und das ist ein toller, inspirierender Ort, macht unwahrscheinlich Laune, obwohl ich ja wirklich Profi bin, aber auch mir macht das Spaß. Es ist also eine tolle Erfahrung und die kann man den Kindern und Jugendlichen in Schulen näher bringen. Das ist ein sehr guter Ansatz, aber dass er übrigt nicht die Notwendigkeit, auch was zu lernen, und zwar systematisch und grundlegend. Also einen Beruf zu lernen, der einen befähigt, wirklich im Prinzip alles zu reparieren. Wenn man einen Elektroberuf lernt, egal, Gebäudeelektriker, ganz gleich, dann hat man eine große Basis in der Elektrotechnik und in Mechanik. Und das ist die Voraussetzung, um Reparaturen durchführen zu können, auch professionell. Also ich habe nichts gegen Privatleute, die auf YouTube sich kundig machen und selbst was reparieren. Im Gegenteil, das ist eine super Sache. Nur, ich wünsche mir Konkurrenz. Ich bin ja nun mal selbstständiger Handwerksmeister, lebe davon, aber ich wünsche mir Konkurrenz. Und ich habe jetzt noch eine Frage, die ich gerne an die Generation Fridays for Future stellen möchte. Die kleben sich ja auf Straßen fest, also
also prima. Fridays for Future nicht das.
Nein, okay,
ja, aber die letzte Generation, aber
da,
aber
dann daraus ja, entstanden, ja. Ne? Mhm. Und diese Kultur oder diese Menschen fragen sich natürlich auch das, was ich mich vor 40 Jahren gefragt habe: Was kann ich persönlich für den Umweltschutz machen? Und ich stelle mal die Frage in den Raum: Das Jugendliche in dem Alter, die sind ja alle stehen vor einer Berufswahl. Ja, und jetzt wäre meine Frage, welchen CO2-Footprint hat denn meine Berufswahl? Wenn ich heute einen Beruf erlerne und 40 Jahre oder 50 Jahre in dem tätig bin, wie kann ich durch die Wahl meines Berufes dafür sorgen, dass ich als Person in meinem täglichen Arbeitsleben den besten Footprint habe? Und da komme ich einfach immer nur auf Reparieren, ganz einfach.
Das ist doch vielleicht eine Botschaft. Von Heinrich Jung, dem Elektromeister aus Ingelheim bei Mainz, tatsächlich vielleicht auch einen Beruf zu ergreifen, der Reparieren möglich macht von Elektrogeräten. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt gleich einen Betrieb haben wie Sie, sondern auch in einem Reparaturcafé kann man ja auch arbeiten oder auch sonst vielleicht behilflich sein. Und wissen Sie, was Interessantes? Ich merke hier gerade bei den verschiedenen E-Mails, bei den vielen E-Mails, die uns erreichen, ist ein richtiger Wettbewerb ausgebrochen, wer eigentlich das älteste noch funktionierende Gerät hat. Ja, langsam wird es richtig spannend. Also wir haben hier eine E-Mail von Tobias Brenner, der schreibt von einer alten Waschmaschine, die ist 41 Jahre alt. Ja, im Sommer 82 gekauft von den Großeltern. Er schreibt hier im Schweiße ihres finanziellen Angesichts. 41 Jahre und zwei Generationen später immer noch aktiv. Ich habe das gute Stück im Herbst 21 mit einigem handwerklichen Geschick und mit Hilfe zahlreicher YouTube-Reparaturclips und Blogbeiträgen total zerlegt, da das Trommellager kaputt war und hässliche Geräusche von sich gab. Materialkosten lagen bei 100 Euro für das Lager, Stoßdämpfer und Antriebsriemen, Arbeitsdauer ca. 2 Wochen nach Feierabend in homöopathischen Dosen unter amüsierter Anteilnahme der anderen Mieter in der Gemeinschaftswaschküche. Mein Fazit, schreibt er hier, Altes so lange wie möglich halten. Dies gilt für alle Bereiche unserer Konsumwelt. Kleingeräte, Autos, Klamotten, auch Häuser. Abriss sollte verboten werden, da zu viel graue Energie vernichtet wird. Das schreibt uns Tobias Brenner. Aber, also 41 Jahre, das war bisher der Sendungsrekord, aber der wird jetzt in diesem Moment tatsächlich getoppt. Und jetzt gehen wir auf 47 Jahre. Da schreibt uns nämlich Francesco Anecca. Er hat eine Waschmaschine, Baujahr 1976 und noch immer in Betrieb. Und die sogar hat er nicht neu gekauft, sondern hat sie gebraucht gekauft. Also die ist dann noch länger in Betrieb. Das wäre im Moment der Rekord, tatsächlich 46 Jahre für ein Elektrogerät. Wer bietet mehr? Schreiben Sie uns gespräche@deutschlandfunkkultur.de. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, das alles aufzuarbeiten. Aber was ist so das älteste Gerät, Herr Jung?
Herr Balzer, darf ich das gerade nochmal einordnen? Ja. Ein Lagerwechsel vor 20, 25 Jahren habe ich den aus dem Auto raus repariert. Also zum Kunde hingefahren, festgestellt, Lager kaputt. Dann bin ich an mein Auto gegangen, habe das Ding auseinandergeschraubt, Lager rein, bis zum Probelauf. Bei Bosch-Siemens-Geräte war mein Rekord, 20 Minuten von der ersten Schraube zu lösen bis zum Probelauf. Nur um das mal einzuordnen, was eine professionelle Reparatur machen tut. Ja? Und die Reparatur war sicher unter 140 Euro.
Was ist das älteste Gerät, was Sie repariert haben?
Naja, das bewegt auch alles um die 35, 40 Jahre. Das ist schon noch machbar.
Aber 47 Jahre haben Sie noch nicht gehabt, ja, ne?
Ja,
das ist ein Denkmal, nee. Ne?
Ich mache das Socken. Ja schon so lang. Also wenn ich einem 40 Jahre alten Gerät begegne, dann kommt mir das vor wie ein alter Freund. Weil ich das ja vor 40 Jahren auch schon jeden Tag hatte. Verstehen Sie?
Stimmt, Sie haben vor 40 Jahren Ihren Betrieb eröffnet. Eben. Ne? Schauen wir doch mal, wo Swanel Priestley unterwegs ist mit dem Auto. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind im Auto unterwegs.
Ja.
Aber schön, genau. Freisprecheinrichtung, wie sich das gehört, STVO-mäßig.
Alles perfekt.
Wunderbar.
Bin auf dem Weg nach Hamburg unterwegs.
Das ist eigentlich ein neues Auto oder ein altes, wenn wir dabei sind?
Ja, das ist ein Volvo und der ist, ich glaube, 17 Jahre alt. Fährt super. Ich muss ihn allerdings auch immer mal warten und reparieren lassen.
Ja. Und ist das das Gerät, auf das Sie stolz sind am meisten in Ihrem Umfeld?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Volvo würde ich auf gar keinen Fall hergeben.
Der bleibt auch noch ein bisschen. 17 Jahre und nochmal 17 Jahre vielleicht.
Mal gucken. Mindestens.
Aber das, weiß nicht, ob es das Auto war. Ich habe es einfach aufs Auto gebracht jetzt. Wahrscheinlich haben Sie wegen was anderem angerufen oder wegen einem anderen Gerät.
Ja, genau. Also ich habe eigentlich eine wirklich lustige Geschichte zu bieten. Und zwar habe ich letztens 4 neue Küchengeräte gekauft. Da hieß es, ja, die sind qualitativ gut. Das ist keine Marke, aber sie sind in Ordnung. Dann habe ich die also in Betrieb genommen und habe festgestellt, alle 4 Geräte sind kaputt.
Alle 4? Was sind das für Geräte?
Ja, genau. Ja, also ein Kühlschrank, eine Spülmaschine, ein Induktionsherd und ein Ofen.
Da hast du ja eine neue Küche einbauen lassen bei sich.
Und dann, ja genau, und dann bin ich also wutentbrannt zum Händler zurück, habe gesagt, die funktionieren alle nicht.
Das sind Sie mit Ihrem Volvo hingefahren? Scheiß. Zum Händler? Richtig. Ja, sind Sie vorgefahren. Und, schauen Sie mal, mein Volvo ist 17 Jahre alt, der funktioniert.
Genau. Und dann, jetzt kommt das Lustige, es waren alles 4 Bedienungsfehler. Also ich habe natürlich die Bedienungsanleitung nicht gelesen, der Kühlschrank, da gefror das Essen drin. Ich hatte ihn ja extra auf die niedrigste, auf die wärmste Temperatur, Stufe eingestellt, nämlich auf 2,8, dachte ich, ist das kälteste. Es war genau umgekehrt.
Mhm. Und dabei ist es kaputt, dabei ist es kaputt gegangen oder hat es einfach noch nicht funktioniert? Nein, so weit, so schnell geht es nicht.
Genau, hat einfach nur die Sachen halt fast gefroren und nicht gekühlt. bei der Spülmaschine, da war es so, dass die Dinge in der Spülmaschine nicht trocken wurden, die blieben nass. Ich habe immer gewaschen, blieb alles nass. Da sagt der Händler, ja, dann müssen Sie keinen Tab verwenden, das ist viel zu viel für die kleine Spülmaschine. Sie müssen einfach nur einen kleinen Esslöffel Spülmittel nehmen. Und schon funktionierte die Spülmaschine.
Also man muss dann vielleicht doch einfach mal ein bisschen so schauen, ne? Was, bevor man es in Betrieb nimmt vermutlich. Das nehmen Sie so mit.
Es waren alles unglaublich niedliche, ich sag mal, Gedankenlosigkeitsfehler. Und schon ist man wutentbrannt und denkt, das Ding ist kaputt, das muss weg.
Das ist so im Alltagsstress, wo man einfach ganz schnell diese Geräte in Betrieb nehmen will und sich nicht die Zeit nimmt dafür, vermutlich, ne?
Ganz genau, also so war es.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Ich vermute, das wird vielleicht nicht nur mir so gehen. Und ich fand es so lustig, weil es wirklich alle 4 Geräte waren. Also zum Beispiel beim Herd, der hat so ganz laute Ventilatorengeräusche gemacht. Da habe ich die allerbilligsten Töpfe draufgestellt. Da habe ich mir Töpfe mit einem schweren Boden geholt und schon war das Problem behoben.
Manchmal sind diese Dinge so einfach, oder? Es ist wirklich immer wieder faszinierend. Oft ist es nicht wirklich kaputt, sondern vielleicht einfach nur braucht eine andere Bedienung. Aber manchmal hat man im Stress, im Alltagsstress auch nicht immer die Zeit, sich mit jedem Detail eines Elektrogerätes zu befassen. Swanhild Priestley, ich danke Ihnen sehr. Viel Spaß noch mit Ihrem älteren Auto und mit den Geräten, die jetzt dann doch ganz wunderbar funktionieren in der neuen Küche.
Sehr schön.
Und viele Grüße.
Dankeschön.
Tschüss. Gelebte Nachhaltigkeit. Reparieren statt wegwerfen. Das war unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur mit Tom Hansing vom Runden Tisch Reparatur. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Dankeschön. Und Heinrich Jung, Elektromeister aus Ingelheim bei Mainz, der nur repariert, seit 40 Jahren nichts Neues verkauft, inzwischen 30.000 Geräte wieder in Gang gebracht hat und hoffentlich zumindest der Gegend von Ingelheim und Mainz noch erhalten bleibt mit seinem Betrieb, oder?
Ja, mein Sohn führt den Betrieb weiter mit einem Freund, also mit einem anderen Mitarbeiter. Die beiden Jungen, die werden Ende des Jahres, sollen die das übernehmen. Ja.
Ich glaube, das hat auch Zukunft.
Auf jeden Fall.
Ich danke Ihnen auch für Ihre Zeit und noch viel Erfolg mit Ihrem Betrieb. Und unsere Sendung natürlich auch als Podcast jederzeit oder auch unter deutschlandfunkkultur.de.